Dann fangen wir an. Danke für die Einladung. Das Thema des heutigen Abends ist der Rechtsruck in den westlichen Demokratien. Und was mit dem Rechtsruck gemeint ist, dürfte inzwischen bekannt sein. Überall in Europa gewinnen stramm rechte Parteien an Zustimmung. Sie erringen Wahlsiege, ziehen in Parlamente ein oder stehen kurz davor. Es heißt, dieser Rechtsruck hätte seinen jüngsten und spektakulärsten Etappensieg errungen mit dem Sieg von Donald Trump in den USA. In Deutschland denkt man dabei vor allem an die AfD, auch an Pegida, aber inzwischen vor allem an die AfD. Die hat in den letzten Landtagswahlen 10-20% der Stimmen geholt aus dem Stand und sie verspricht in der kommenden Bundestagswahl noch mehr Stimmen zu holen. Auch die Merkmale und Standpunkte der AfD und der anderen rechten Parteien müssen bekannt sein. Sie sind fürs Volk, fürs Einfache, das Anständige. Sie sind gegen die Elite, gegen das politische Establishment und die Mainstream-Medien. Sie sind für die Familie und ihre traditionellen Werte, also für die traditionellen Familienwerte, muss man sagen. Sie sind gegen die Homo-Ehe, gegen Gender-Mainstreaming. Sie sind gegen Brüssel, also die europäischen rechten Parteien sind gegen Brüssel, gegen den Euro, für die nationale Souveränität und ihre Behauptung, ihre Selbstbehauptung und dabei gelegentlich sogar für Putin. Vor allem aber, sie sind gegen Ausländer, insbesondere gegen Flüchtlinge. Und das ist der Standpunkt, mit dem sie groß geworden sind. Das ist der Standpunkt, mit dem diese Parteien für so viel Aufregung sorgen. Das ist auch der Grund, warum man sich, oder nicht zuletzt, der Grund, warum man sich heute Abend dem widmet. Vom demokratischen Mainstream, von dem sogenannten Establishment, werden die aufkommenden rechten Parteien als vorgestrig und ewiggestrige Rassisten beschimpft. Sie werden sofort aus dem Konsens der guten Demokraten ausgegrenzt. Sie sind dumm oder böse, so heißt es, passen auf jeden Fall nicht zu dem, wie hierzulande gedacht oder gelebt werden soll. Sie gehören nicht dazu. Einerseits. Andererseits und interessanterweise, in dem Maße, wie diese Parteien Erfolge einfahren, und spätestens seit dem Sieg von Trump in den USA begegnet man diesen Parteien mit einem gewissen selbstkritischen Respekt. Ja, das sind immer noch populistische Rattenfänger, sie heißen immer noch so, aber, das wird ihnen zugestanden, sie haben es geschafft, Bürger anzusprechen, die etablierten Parteien liegen lassen haben. Leute, zu denen das politische und journalistische Establishment den Draht verloren hat. Die Leute, um die man sich nicht mehr gekümmert hat. Sie werden jetzt von ihnen angesprochen. Erfolgreich. Und für die Anhänger der Rechten, also für die vielen Wähler, die in immer größeren Zahlen zu den Rechten überlaufen, für die entwickelt man regelrecht Verständnis. Es sind ja, die heißen jetzt abgehängte Verlierer der Globalisierung und man meint es nicht mehr bloß als Schimpfwort. Das ist schon interessant. Jetzt heißt es auf einmal, bei den Lebensbedingungen auf dem Land oder in den alten Industriestädten, bei der Perspektivlosigkeit ist ja kein Wunder, dass die Leute rechts werden. Heute Abend will ich mich weder an dem Geschäft des bloßen Ausgrenzens der Rechten beteiligen. Ja, mit Wörtern wie rassistisch, ewiggestrig, vorgestrig kann man sie wunderbar ausgrenzen, aber kritisiert sind sie damit noch lange nicht. Das will ich als erstes versuchen heute Abend. Allen Ernstes zu erklären und zu kritisieren, wie rechtes Denken geht und was daran wirklich verkehrt ist. Also ich will mich an dem Ausgrenzen nicht beteiligen. Ich will aber auch nicht denen zustimmen, die auf einmal total viel Verständnis dafür haben, dass diese Parteien, so beschissen sie auch sein mögen, sehr attraktiv sind. Ich meine, zu diesem Rechtsschwenk, ja, der sogenannten kleinen Leute, oder in Amerika nennt man die Angry White Men, das habe ich auch im Spiegel gelesen, zu diesem Schwenk gehört eine Reihe von Fehlern, von Dummheiten, die ich heute Abend ansprechen will. Und wie man hoffentlich sehen wird, sind diese Fehler von dem demokratischen Mainstream gar nicht so weit entfernt. Und das merkt man spätestens an dem wachsenden Verständnis für diese rechten Anhänger oder die Anhänger der rechten Parteien. Zum Vorgehen des Vortrags. Ich habe gedacht, ich versuche mal was anderes. Ihr habt gemerkt, ich habe einen Zitatenzettel auslegen lassen. Und da steht eine Reihe von Zitaten drauf. Und ich würde die gerne nach und nach abarbeiten mit euch. Mir wäre es am liebsten, ich erzähle meinen Kram dazu. Und ich habe ungefähr 3 Kapitel vorbereitet. Und dann kann man dazwischen darüber diskutieren. Dann könnt ihr gerne Einwände präsentieren, Fragen stellen und so weiter. Ich will mal anfangen mit dem, dass in letzter Zeit viel die Rede davon ist, ich habe es eben erwähnt, dass die Rechten es wunderbar verstanden haben, die materielle Unzufriedenheit der wachsenden Schar der Armen auf dem Land und in den alten Industriestädten erfolgreich anzusprechen. Das wäre mein erstes Thema. Wie geht denn das? Die Ansprache an diese materielle Unzufriedenheit. Dazu das erste Zitat von Gauland. Ich lese vor. Wir geben viel Geld anderen und haben kein Geld für unsere eigenen Renten, für unsere eigenen Kinder, für genügend Kindergartenplätze. Das alles kann nicht bezahlt werden. Aber Flüchtlinge dürfen es sein, so viel wie möglich. Gauland. Also, wie geht dieser Standpunkt? Erstens, das sieht man, er präsentiert und benennt gesellschaftliche Notlagen. Ja, er greift unterschiedliche und bekannte Quellen von soziale und materielle Unzufriedenheit auf. Altersarmut, Kinderarmut in diesem Fall, ihr könnt aber auch an andere Fälle denken. Das Zitat ist eher repräsentativ als erschöpfend. Und was findet er an dieser Unzufriedenheit oder was findet er an diesen sozialen Notlagen eigentlich skandalös? Welchen Skandal wird er ausmachen? Es ist klar, der Skandal heißt, trotz dieser Notlagen kriegen andere was, nämlich die Fremden, die Flüchtlinge. Jetzt wäre meine Frage, oder man könnte fragen, meint er wirklich die armen Rentner von heute und morgen, oder die deutschen Eltern hätten das Geld zusätzlich bekommen, wenn die Flüchtlinge im letzten Sommer und seitdem, wenn sie nicht gekommen wären. Das legt er zwar mit seinem Zitat nahe, aber er wird selber wissen, dass es diese Notlagen nicht erst seit dem letzten Sommer gibt. An den Stellen ist wegen der Flüchtlinge ganz bestimmt nichts knapp geworden, auch nicht knapper. Die Relation, die er herstellt, ja, zwischen dem Geld für die Flüchtlinge und den Notlagen der Deutschen, ist da so frei erfunden. Das ist fiktiv. Aber für ihn ist diese Fiktion total entscheidend. Warum? Für ihn ist die Not der Leute, die er anspricht, so etwas wie ein Sprungbrett. Das ist für ihn eine Kontrastfolie, vor der wirkliche Skandal, also der Skandal, auf den er hinaus will, so richtig deutlich wird. Und der Skandal heißt, ein Privileg, ein Vorrecht der Deutschen wird da missachtet, wenn Flüchtlinge etwas bekommen, wo die Deutschen ja arm sind. Man merkt, für Gauland ist die Not selber gar nicht der Skandal. Er will vielmehr darauf hinaus, dass die Deutschen in ihren armen Lagen etwas haben, das heißt, sie haben ein Anrecht, darauf, dass die anderen, die Fremden, ausgeschlossen werden. In ihrer Armut haben sie dieses Recht. Und für dieses Recht ist die staatliche Gewalt zuständig. So geht sein Skandal. Von der materiellen Unzufriedenheit weg zu einem Recht der Leute darauf, dass die staatliche Gewalt die Fremden ausschließt. Und der Standpunkt, fangen wir erstmal damit an, ist viel enger verwandt mit Sozialneid als mit irgendeinem sozialen Protest. Also mit irgendeinem Protest gegen die Zustände der Leute. Die Ausländerfeindlichkeit in diesem Zitat ist offensichtlich. Die kann jeder leicht entdecken. Ja? Man merkt, der spricht Armut an und ist sofort dabei, die anderen auszugrenzen. Wichtig wäre mir aber, dass man zur Kenntnis nimmt, was er auch oder als was seine eigenen Bürger, also als was die Deutschen diesem rechten Politiker vorkommen, wie sie ihm vorkommen, wie er sie anspricht, wie er sie kennt. Erstens, das merkt man, sie haben kein Geld für unsere eigenen Renten, für ihre eigenen Kinder etc. Das ist ein Haufen, der ziemlich ärmlich dasteht, hat nicht genug Geld für Rente und so weiter. Ziemlich flächendeckend. Was könnte man eigentlich daran zur Kenntnis nehmen? Als Beispiel, man könnte daran zur Kenntnis nehmen, wenn diese Not so flächendeckend ist, so flächendeckend, dass er sagt, wir haben kein Geld für unsere eigenen Renten etc. Man könnte daran zur Kenntnis nehmen, dass in diesem Lande der Lohn, den die Leute verdienen, für ein ganzes Leben überhaupt nicht reicht. Nicht für die Rente, also nicht für ein Leben im Alter, schon gar nicht für die eigenen Familien. Das könnte man zur Kenntnis nehmen, wenn schon klar ist, dass extra vom Staat Geld fließen muss, damit es langt fürs Alter. Man könnte dann fragen, warum ist das flächendeckend so? Man könnte sagen, hat es vielleicht etwas mit den Lohnzahlern zu tun? Also denjenigen, die wirklich Geld ausgeben für die Leute, also für ihre Arbeit. Hat das vielleicht etwas mit ihren Interessen zu tun, für die sie Lohn zahlen, dass der Lohn nie langt? Nein, das ist für Gauland überhaupt keine Frage. Davon geht er einfach aus. Er geht aus davon, dass der Lohn nie reicht. Nicht die Rede wert. Er redet gleich von einem ganz anderen Geldausgeber. Und diesen Geldausgeber, den nennt er erst einmal wir. Ja, sagt, wir geben viel Geld anderen und haben kein Geld. Wer soll das denn sein? Wen meint er eigentlich mit diesem Wir? Ist ja klar, er meint erst einmal die haushaltende Staatsgewalt. Ja? Und da muss man sagen, das ist wirklich nur in sehr übertragenem Sinne ein Wir. Das ist eben kein Kollektiv der Leute, sondern erst einmal eine herrschaftliche Instanz die über die Leute herrscht, steht über ihnen. Das ist nicht, es ist ja nicht der Fall, es ist bekanntlich, ist fast peinlich, euch daran zu erinnern. Es ist ja nicht der Fall, dass wir irgendwie Geld für die Renten ausgeben. Ja, da ist eine staatliche Gewalt, die nimmt den Leuten erst einmal per Steuer Geld weg und teilt es nach eigenen Kalkulationen zu. Es ist ja ein ziemlich dickes Ideal, dieses Verhältnis. Ja, eine hoheitliche Gewalt greift Geld ab und teilt es zu, als ein Gemeinschaftsanliegen sich vorzustellen. Das ist ein ziemliches Ideal. Aber Gauland gibt mit seinem Zitat, mit seiner Aussage immerhin zu Protokoll, dass die Leute ohne eins nicht auskommen. Ohne diese staatliche Betreuung, ohne finanzielle Interventionen seitens des Staates kommen sie jedenfalls nicht über die Runde. Sie sind also, das sagt er über seine eigenen Bürger, komplett unselbstständige Figuren und das sollen sie auch bleiben. Die haben in ihrer Armut eben vor allem eins, in ihrer Unselbstständigkeit, in ihrer Armut Anrecht auf eine gute Betreuung durch ihre Staatsgewalt, die er wir nennt. Und wie gesagt, die gute herrschaftliche Betreuung, die er meint, hat erst einmal nichts mit was Sozialem zu tun, sondern mit einem Ausschluss der Fremden. So. Und dann kann man sagen, der Gauland, ganz der alternative Politiker, verspricht genau dieses Bedürfnis zu erfüllen, den Ausschluss der anderen zu besorgen. Also dieses knappe Zitat, das ist ein erstes Beispiel davon, wie das geht, aus einer materiellen Unzufriedenheit eine nationale Frage zu machen. Wie schnell man weg ist von der materiellen Unzufriedenheit, die man anspricht und aufgreift. Nehmen wir gleich das nächste Zitat unter eins. Das ist von dem Björn Höcke. Ihr müsst ihn inzwischen kennen. Ist auch aus Thüringen, glaube ich. AfD-Politiker. Und der gilt als ein sozialer AfDler, habe ich jetzt gelesen. Er tritt für mehr soziale Gerechtigkeit ein, tritt ein für eine wirkliche Solidar- und Vertrauensgemeinschaft. Jetzt sagt er im Zitat: Die soziale Frage der Gegenwart ist nicht primär die Verteilung des Volksvermögens von oben nach unten nach oben, jung nach alt oder alt nach jung. Die neue deutsche soziale Frage des 21. Jahrhunderts ist die Frage nach der Verteilung des Volksvermögens von innen nach außen. So, damit kann man ein bisschen das vertiefen, was wir bei Gauland gesehen haben. Er redet von Volksvermögen. Ja? Volksvermögen, und das wird so oder so verteilt oder umverteilt. Und jetzt ist nur die blöde Frage, gibt es das überhaupt? Wo denn? Ist es irgendwo zu sehen, ein gemeinsames Vermögen, das vorhanden wäre, das vielleicht gemeinschaftlich produziert wäre, das dann wieder verteilt würde nach irgendeinem Kriterium? Der Höcke, der redet zwar von Volksvermögen, aber im gleichen Satz bezichtigt er sich sogar selbst der Lüge. In dem gleichen Satz redet er ja selber davon, dass der Reichtum in diesem Land überhaupt kein gemeinschaftlicher ist. Es ist kein gemeinschaftliches Vermögen, das ist privates Vermögen. Das weiß man ja, es heißt private Marktwirtschaft. Da kommt Reichtum nicht gemeinschaftlich zustande. Der wird angeeignet in einer Konkurrenz von allen gegen alle. So sieht aus, also so sieht die ökonomische Volksgemeinschaft aus. Und er redet selber davon, wenn auch auf eine etwas verschwurbelte Art und Weise, wenn er sagt, von oben nach unten, alt nach jung, jung nach alt. Ja, da spricht er die Rentenkasse an. Auch da merkt man, stehen die Leute in einer Konkurrenz zueinander. Auch wenn das nebenbei gesagt, diese Rentenkasse nicht wirklich gut getroffen ist mit dem Bild von alt und jung. Immerhin ist man bis 67 jung in der Rentenkasse. Also, man merkt, er redet einerseits vom Volksvermögen, weiß aber selber und gibt zu Protokoll, dass von dieser Gemeinschaftlichkeit nichts zu sehen ist. Lauter Gegensätze. Und wenn man, und das tut der Höcke, bei Volksvermögen und bei den Gegensätzen bezüglich dessen Verteilung an den Staatshaushalt denkt, ja, also an das Geld, das der Staat umverteilt und zuteilt und dann den Streit um seine Gestaltung, dann muss man sagen, das ist interessant, das ist auch sehr bezeichnend, diese gemeinschaftliche Reichtum, wie gibt es den eigentlich hierzulande? Nur als ein Zwangsprodukt. Das gibt es nur dann und so, dass der Staat mit seiner hoheitlichen Gewalt zugreift, den Leuten Geld wegnimmt und nach seinen Kalkulationen umverteilt, also nach den Kalkulationen der jeweiligen Regierung. Und das ist immerhin ein erster Hinweis darauf, wie es dieses Volk mit seinem sogenannten gemeinsamen Reichtum überhaupt gibt. Seine materielle Gemeinsamkeit, oder anders gesagt, die Art und Weise, wie das Volk hier ein Volk ist mit einem gemeinsamen Vermögen. Auch das ist dieses Volk nur als Zwangsprodukt. Die sind alle darin gemeinschaftlich und gleich, dass die alle Quellen sind für den staatlichen Zugriff auf ihren Reichtum. So gibt es diese Gemeinschaft. Das kann man auch da sagen. dieses Verhältnis, ja, alle sind gleich und zusammen gemeinschaftlich als geschröpfte Quelle von staatlichem Reichtum, also von dem Reichtum einer von ihnen getrennte Gewalt. Nur so gibt es Gemeinwesen. Das als ein gemeinschaftliches Anliegen zu bezeichnen, ist erst einmal ein großes Ideal. Das ist kein gemeinsames Anliegen, das ist viel näher, das ist es ja auch, gemeinsame Unterwerfung. So, und da, ich habe schon gesagt, dass es in dieser Gemeinschaft nicht gerade harmonisch zugeht und dass es da Gegensätze gibt. Das ist Höcke mit seinen Sprachbildern total selbstverständlich. Aber was will er dazu sagen? Also was sagt er zu den Gegensätzen? Er will sagen, die gibt es, all diese Gegensätze sind ihm bekannt, aber sie zählen nicht. Sie sind nicht primär, das wäre sein Ausdruck, die sind eben sekundär. Diese Gegensätze, die es ja gibt, die verblassen vor dem entscheidenden Verhältnis, auf das es ihm ankommt. Sie verblassen vor dem Verhältnis, diese Leute in ihren Gegensätzen zum Ausland. Was will eigentlich Höcke mit seiner Ansprache an die materielle Unzufriedenheit der Leute? Er will, dass sie von den Gegensätzen, die er benennt, hinwegsehen. Sie sollen hinwegsehen, darüber hinwegsehen. Ja, sie sollen wegsehen, davon absehen, darüber hinwegsehen. Sucht euch was aus. Und zwar im Hinblick darauf, dass angeblich deutsches Vermögen ans Ausland fließt. Und nochmal, scheißegal, wie viel von diesem Vermögen in wessen Tasche befindet. Davon soll man gerade absehen. Man soll sich so dazu stellen, egal bei wem sich dieses Vermögen befindet, es darf nicht ins Ausland fließen. Also, wie spricht er sie an? Welchen Standpunkt sollen die Leute einnehmen, laut Höcke? Sie sollen ihre Unzufriedenheiten, ja, ihre Gegensätze zurückstellen und sich als Mitglieder einer Volksgemeinschaft vorstellen, in denen all das egal ist. Nichts weg, aber egal ist, zu sein hat. Auch da merkt man, er fordert die Leute dazu auf, sich auf den Standpunkt einer sehr fiktiven Gemeinschaft zu stellen. Eine, die es nur gibt unter Absehung von den materiellen Gegensätzen, die ihr Leben ansonsten ausmachen. Auch das also, eine zweite Variante davon, sehr eng verwandt mit der von Gauland, wie man eine soziale Unzufriedenheit verwandelt in eine nationale Frage. Zwei Beispiele vom rechten Denken, wie das geht, was daran verkehrt ist. Ich habe ein drittes Zitat, das ich da nicht verteilt habe. Es kommt auch nicht von der AfD, ist aber ein wichtiges Beispiel, das gibt es auch bei der AfD. Aber ich habe jetzt ein Zitat von Donald Trump, der ist ja vielleicht nicht sein Volksheld der AfD, aber irgendwie ein Leuchtturm oder so. Er hat ja bekanntlich im Wahlkampf gegen den Verlust von Jobs für hardworking Americans gewettert. Und ich lese dann vor, der Standpunkt wird euch bekannt sein. Wir haben in unserem Lande viele Missstände zu überwinden. Vor allem den, dass unsere Jobs von uns weggenommen werden und woanders hingehen. Ich werde unsere Arbeitsplätze aus Mexiko, Japan, Vietnam, Indien und allen anderen Ländern zurückbringen, die sie uns weggenommen haben. Zitat Ende. Also den Standpunkt kennt ihr, ja? Die Ausländer nehmen uns die Jobs weg. Entweder weil sie hierher kommen und unsere einheimischen Arbeiter unterbieten, oder weil sie daheim bleiben und unsere einheimischen Arbeiter unterbieten und die hiesigen Firmen wandern aus. Okay, ein drittes Beispiel. Wie geht dieser Standpunkt? Die Feindschaft gegen die Ausländer und gegen das Ausland ist klar. Aber auch hier wäre die Frage, wie spricht der Trump seine eigenen Bürger an? Erstens, was man daran merkt. Darin wird ausgedrückt, in welcher Lage sich die hardworking Americans erst einmal befinden, denen Trump diese Versprechungen macht, ja, die Jobs zurückzuholen. die befinden sich, mal kurz gefasst, in einer Lage der totalen Abhängigkeit. Und diese Abhängigkeit ist Trump so selbstverständlich, dass er das gar nicht explizit aussprechen muss. Die besteht darin, ob amerikanische Lohnarbeiter, die er ja anspricht, ob sie einen Lebensunterhalt verdienen, ob sie überhaupt die Chance bekommen, ihre hardworking Natur zu zeigen und davon leben zu können, hängt das von ihnen überhaupt nicht ab. Da sind sie total ohnmächtig und abhängig. Ob sie das hinkriegen, das hängt ganz von den Kalkulationen der Firmen ab, die mit ihrer Arbeit etwas für sich anfangen. Die Leute vergleichen daraufhin, wofür man sie benutzen kann und unter welchen Bedingungen. Ja, davon hängt es ab, ob diese Lohnarbeiter leben. Diese Abhängigkeit, die ist Trump, wie gesagt, total selbstverständlich. Das ist überhaupt nicht Gegenstand seiner Kritik. Im Gegenteil, das ist die ganze Basis und Ausgangspunkt für seine Forderung oder für sein Versprechen, muss man sagen. Diese Abhängigkeit der Leute von einem Arbeitsplatz und dessen Ausgestaltung von dem Arbeitsplatz sich keineswegs nach den Interessen der Leute richtet. Ja, im Gegenteil, eigentlich muss man sagen, was ist über die Prinzipien gesagt, die an diesen Arbeitsplätzen herrschen, wenn klar ist, dass ausländische Elendsgestalten hier oder dort eine zu fürchtende Konkurrenz sind. Also irgendwie klar, was das Prinzip ist, das an diesen Arbeitsplätzen herrscht. Ja, die Leute sollen möglichst viel leisten für möglichst wenig Geld. Auch das ist Trump selbstverständlich. Braucht er gar nicht auszusprechen. Davon geht er aus. Was verspricht er? Er sagt, wenn die Leute schon so abhängig sind, wenn sie schon so ohnmächtig sind, dann haben sie ein Recht darauf, dass es sie sind, die diese Leistungstiere sein dürfen für wenig Geld. Als Amerikaner haben sie ein Recht darauf, dass die Konkurrenz um Jobs, dass diese Abhängigkeit, in der sie sind, die Konkurrenz darum, überhaupt eine Stelle zu bekommen, dass das immerhin für sie reserviert wird. In ihrer Armut also haben sie ein Anrecht darauf, dass die staatliche Gewalt, von deren Tun sie offenbar abhängen, ihr Recht durchsetzt. Und ob sie von diesen Jobs leben können, ist übrigens überhaupt nicht die Frage. Oder wie gut die Leute davon leben, das ist ja nicht die Frage. Es geht ja nicht um ein soziales Versprechen in dem Sinne, sondern es geht um das Recht des Volkes. Und das hat nichts zu tun damit, wie die Einzelnen leben. Sondern ihr Recht heißt, wie gesagt, die Konkurrenz, in der sie sich zu bewähren haben, das bleibt bloß für sie reserviert. Das ist ihr Privileg, ihr Vorrecht. So, und wenn die starke Staatsgewalt, die die Leute brauchen, sich durchsetzt mit der Durchsetzung dieses Rechts, dann herrscht Harmonie in der Heimat, dann wird dem amerikanischen Volk auch gedient, und zwar jedem Einzelnen an seinem Platz eben. Die einen verdienen dann großes Geld mit einheimischer Arbeit und die anderen liefern die Arbeit unter deren Kommando ab und können schauen, wo sie dabei bleiben. So. Das waren drei hoffentlich bekannte Beispiele davon, wie rechtes Denken geht. Diese Übersetzung, diese Verwandlung von einer angesprochenen materiellen schlechten Lage, wenig Geld, allgemeine Abhängigkeit, Ohnmacht, etwas dafür zu tun, wie man das verwandelt in ein Recht, das bloß darin besteht, in diese armen Rolle nicht mal über die Runden zu kommen, sondern das für sich reserviert zu haben. Die anderen dürfen dabei nicht mitmachen. So geht das. Verwandlung von einer sozialen Unzufriedenheit in eine nationale Frage. Und jetzt muss man sagen, das war ja überhaupt der Ausgangspunkt des Vortrags, diese rechte Tour, diese Tour von Politikern, die sich als die starken Männer oder Frauen anbieten, die die Leute in ihren schlechten Lage brauchen. Sie kommt bei ihren Adressaten offenbar immer besser an. Es stößt auf immer mehr Gegenliebe. Die Leute sind offenbar bereit, sich genau so anquatschen zu lassen. Sie sind bereit, sich auf den Standpunkt des Volkes zu stellen. Sie lassen sich, um das ein letztes Mal zusammenzufassen, sie lassen sich erstens darauf ansprechen, dass sie mit ihren materiellen Schwierigkeiten vor allem ein Anrecht auf gute Herrschaft haben. Und zwar ein Anrecht auf eine hoheitliche Gewalt, die ihnen als Mitgliedern dieses Volks dient. Das heißt, als welchen, für die die einheimischen Verhältnisse, egal wie sie beschaffen sind, egal wie nützlich sie für die Leute ausfallen, eben für sie reserviert sind. Ihnen leuchtet offenbar ein, das kann man so wirklich an den Trump-Sieg sehen, ihnen leuchtet ein, dass die Härten der Konkurrenz, der globalen, die sie in unterschiedlichen Formen auszubaden haben, dass die Härten der Konkurrenz vor allem gegen die Konkurrenten sprechen. Nicht gegen die Konkurrenz selber und eigentlich nicht einmal bloß gegen die Konkurrenten, sondern bloß gegen die neu zugewanderten oder sich im Ausland befindlichen Konkurrenten. Und schließlich leuchtet ihnen offenbar ein, dass ihre jetzigen Regierungen, die es nach ihrem Befinden am Ausschluss der Fremden haben fehlen lassen, dass sie ausgewechselt werden müssen. Also dass überhaupt das sogenannte politische Establishment, und zwar rechts wie links, dass dieses Establishment seine Aufgabe verfehlt hat und damit das Bedürfnis des Volkes verraten hat. Diese Tour kommt an. Und spätestens an der Stelle hagelt es Kritik von Seiten des Establishments. Aber bevor ich auf diese Kritik eingehe und vor allem auf das Verständnis, das ich in der Einleitung angesprochen habe, habt ihr vielleicht Fragen oder Einwände zu meinem ersten Kapitelchen? Ja, dann mache ich ein zweites Kapitelchen und vielleicht gibt es dann Fragen, Einwände. Also, ich habe gesagt, spätestens an der Stelle, wo es heißt, Merkel muss weg oder die Regierungen müssen weg, gibt es Kritik von Seiten des Establishments. Und die Kritik ist auch bekannt, ich habe sie am Anfang geschildert. Rattenfänger, Populisten sind das, etc. Aber eigentlich möchte ich über das andere Phänomen reden, das man jetzt zunehmend besichtigen kann. Ich will über das Verständnis reden, das die angegriffenen Parteien und das angegriffene Establishment entwickeln, in dem Maße, wie diese rechten Parteien, die immer noch für unmöglich gehalten werden, entwickeln. Der Vorwurf an die rechten Parteien heißt inzwischen, sie missbrauchen erstens eine berechtigte materielle Unzufriedenheit, die sich nicht länger leugnen oder kleinreden lässt. Zweitens, sie missbrauchen ein sehr nachvollziehbares Bedürfnis nach einer starken Führung im Staat. Das finde ich wirklich interessant. Jede Woche im Spiegel und jede Woche in der Zeitung haben Kommentatoren oder sind dazu übergegangen, mit einer gewissen Selbstverständlichkeit davon zu reden, ja klar, in Krisenzeiten wächst das Bedürfnis nach dem starken Mann. Ist ja klar, in Krisenzeiten haben die Rechten immer Konjunktur. Woher die Klarheit eigentlich? Warum ist das so selbstverständlich? Das Lustige ist, dieses Verständnis dafür, ja klar, die Leute gehen nach rechts in der Krise, das befindet sich nicht nur bei den konservativen Parteien, bei der CSU oder CDU, sondern auch bei der liberalen Presse und auch in der Linkspartei. Dazu habe ich jetzt auch ein paar Zitate mitgebracht. Die wären die Zitate unter zwei. Das erste Zitat drückt sehr schön knapp aus, was ich gemeint habe bezüglich der liberalen Presse. Da steht, doch im strukturschwachen Nordosten, also Mecklenburg-Vorpommern ist gemeint, doch im strukturschwachen Nordosten ist Angst vor sozialem Abstieg weit verbreitet. Das treibt der AfD die Wähler zu. Punkt. Ja klar. Quasi notwendig. Und vor zwei Wochen habe ich im Spiegel lesen können, da ist ein Autor rumgereist in den USA und hat gesagt, wer jemals sich außerhalb von New York City oder San Francisco befunden hat, der dürfte sich nicht wundern, dass der Trump so viel Erfolg gehabt hat. Es war doch klar, dass die Leute sich irgendwann erheben, und zwar nach rechts. Zweitens aber, wie gesagt, ist es nicht nur die Presse, sondern auch die Linkspartei. Die schlägt sich derzeit mit dem Phänomen herum, dass ihre Wähler in zunehmendem Maße zu den Rechten überlaufen. Und da ist es sehr interessant zu sehen, wie sie damit zurechtkommen und wie sie versuchen, sich das zu erklären und das anzugehen. Darüber will ich ein bisschen reden. Es ist ein Beispiel für das, was ich falsches Verständnis gemeint habe am Anfang, was so verkehrt ist an diesem Verständnis. Ich lese wieder vor. Es ist falsch. Die Wahlerfolge der AfD allein durch Rassismus und Rechtspopulismus zu erklären. Ihr Aufstieg ist nicht denkbar ohne die soziale Polarisierung, die sich aufgrund der neoliberalen Politik in Deutschland, aber auch weltweit dramatisch verschärft hat. Der Mangel an bezahlbaren Wohnungen und guten Jobs, die Reduktion der Demokratie auf die Verwaltung von Sachzwängen, ist der Nährboden, auf dem der rechte Kulturkampf gedeihen kann. So, gehen wir das Zitat mal durch. Erstens ist klar, Rixinger, das ist der Co-Vorsitzende der Linke, der will diese Wähler nicht ausgrenzen. Er will nicht einfach sagen, ja, man kann sie Gefangenen, die soll man nicht einfach auch ausgrenzen, sondern es gibt eine berechtigte Grundlage für ihre Unzufriedenheit. Und das ist eben ihre soziale Lage. Ja, der Mangel an Jobs und so weiter, Wohnungen. Und dazu benutzt er das Wort Nährboden. Und das ist so ein schwieriges Wort. Das ist ein Kriterium, das befindet sich irgendwo auf dem Spektrum zwischen Bedingung und zwingendem Grund. Das ist, so sagt man da, wabbelig. Die spannende Frage wäre, wie kommt man eigentlich von A nach B? Ja, wie kommt man von der schlechten sozialen Lage zum Rechtswählen oder Rechtssein? Wie kommen Sie von hohen Mieten, niedrigen Löhnen und schlechten Aufstiegschancen zum Hass auf Ausländer? Man merkt kein Wort dazu. Also das Allerentscheidendste, wie wird aus einem Nährboden irgendwie eine Pflanze mit Wurzeln, müsste man sagen, in der Heimat. Wie kommt es dazu? Kein Wort dazu. Darum geht es ihm nicht. Aber er sagt einiges dazu, man kann ja einiges daran sehen, dass dieser Linke seinen Wählern haargenau das gleiche Bedürfnis zuspricht wie die Rechten. Und das ist ein Bedürfnis, das sich überhaupt nicht von selbst versteht. Ja, er sagt quasi direkt daneben, ihr Mangel an Wohnungen und guten Jobs, die leiden unter einer Reduktion der Demokratie auf die Verwaltung von Sachzwängen. Ja, das klingt ein bisschen, na gut, Reduktion der Demokratie auf die Verwaltung von Sachzwängen. Was ist gemeint? Ja, der Staat verwaltet bloß, der setzt bloß durch, was die Wirtschaft will, gestaltet nicht, wäre das andere Wort. Ja, es ist kein Staat, der durchgreifen kann, jetzt im Sinne der Leute. Also wie geht die Logik jetzt davon, was der Rixinger sagt? Auch das, für ihn ist klar. Ja, die Leute haben schlecht bezahlten Jobs, die können sich Wohnungen nicht leisten. Ist es für ihn an der Stelle eine Lohnfrage? Nein, ist es nicht. Der will nicht sagen, ah ja, dann ist einfach klar, Löhne müssen hoch. Das sagt er an anderer Stelle auch. Ja, nicht, dass ihr denkt, er würde nie darüber reden. Aber jetzt geht es darum, er will sich die Rechten erklären. Nein, der kommt nicht darauf und er sagt nicht, das ist gerade der Fehler. Die Leute denken nicht darüber nach, warum der Lohn niedrig ist, wo das herkommt, wer sie eigentlich sind, also als Lohnarbeiter. Sondern er sagt mit aller Selbstverständlichkeit, ja, die Leute haben Bedürfnis danach, dass die Herrschaft, auf die sie angewiesen sind, ihre Verhältnisse besser gestaltet. Auch denen ist klar, die Leute haben vor allem das als diese armen Schlucker. Sie haben ein Bedürfnis nach guter Herrschaft, die ihnen dient. Das ist in seinen Augen ein sehr normales, gutes Bedürfnis und das findet er durch die Rechten falsch bedient. Ja, er sagt, er redet auch davon, dass es missbraucht wird für einen rechten Kulturkampf, ist das Wort. Gehen wir gleich zu dem nächsten Zitat von Sarah Wagenknecht. Sie sagt, inwiefern dieses Bedürfnis schlecht bedient wird. Ich lese wieder vor. Naja. Wir haben heute einen großen Niedriglohnsektor mit Leiharbeit, Dauerbefristungen, Minijobs. Viele Flüchtlinge werden gerade in diesem Sektor Arbeit suchen und verstärken damit den Druck auf die Löhne. Ähnlich ist es bei Wohnungen, bei den Wohnungen. Da suchen die Flüchtlinge vor allem in jenen Stadtvierteln, in denen die ohnehin schon Ärmeren leben. Wenn dann Mieten steigen, schürt das die Stimmung gegen Flüchtlinge. In Wahrheit ist es die Folge einer Politik, die den Arbeitsmarkt dereguliert und den sozialen Wohnungsbau weitgehend eingestellt hat. So. Sie erklärt sich auch, ja, die sagt auch, wie funktioniert dieser Nährboden? Die wird da ein bisschen spezifischer als Rietzinger. Und sie geht ziemlich weit, muss man sagen, in ihrem Verständnis für die Leute, die zu den Rechten überlaufen. Und damit sagt sie eigentlich nichts Gutes über deren Verstand, beziehungsweise also darüber, wie die Leute ticken, wenn sie das tun. Wenn sie auf einmal Stimmung haben gegen Ausländer. Sie kann das gut verstehen, was ich im ersten Teil meines Vortrags erwähnt habe. Sie kann das total gut verstehen, dass Leute, die unter den Folgen der Konkurrenz leiden, ja, auf verschiedenen Märkten, wie erwähnt, die Markt für Wohnungen, für Jobs etc. Sie kann gut verstehen, dass diese Leute, die unter den Folgen der Konkurrenz leiden, also darunter, dass wenn sie über die Runden kommen wollen, ja, wenn sie für sich sorgen wollen, dann müssen sie das gegen andere tun. Dann müssen sie gleichgelagerten Anstrengungen der anderen entwerten. Müssen sie ausstechen. Sie führt das, sie kann sehr gut verstehen, dass die Leute diese Wirkung in der Konkurrenz nicht auf das System der Konkurrenz selber zurückführen. Ja, gar nicht darauf. Sie kann es auch gut verstehen, dass die Leute diese Folgen nicht auf den Besitz, auf die besitzenden Interessegegner zurückführen. Sie sagt nicht, da kommen Flüchtlinge, dann gibt es mehr Druck auf die Löhne und da steigen die Preise in den Wohnungen, das schürt Stimmung gegen Vermieter und Arbeitgeber. Nein, stimmt offenbar auch nicht. Aber das ist für sie auch selbstverständlich. Da hakt sie nicht ein und sagt, Leute, ihr macht eine Dummheit. Wenn die Löhne niedriger werden, wäre die Frage, wer bezahlt sie denn? Ja, wenn die Wohnungspreise steigen, ja, wer lässt sie steigen? Aus welchem Interesse? Wie kommt ihr darin vor? Was seid ihr denn für welche? Ihr seid Lohnarbeiter. Das ist ja eine linke Frontfrau. Sie könnte was... gut. Ich stecke meine Enttäuschung gleich weg. Ich war schon. Also, nochmal, sie kann gut verstehen, dass die Wirkungen der Konkurrenz nicht auf das System der Konkurrenz selber zurückgeführt werden, dass sie auch nicht auf ihren unmittelbaren Interessengegner zurückgeführt werden. Das ist alles für sie sehr nachvollziehbar. Und sie wundert sich gar nicht darüber, dass den Leuten nichts Besseres einfällt, als die Wirkungen der Konkurrenz den neu zugezogenen Konkurrenten anzulassen. Das ist ihr so selbstverständlich, sie sagt einfach, ja, das stimmt, das schürt Stimmung gegen Flüchtlinge. Was ist ihre Korrektur? Also sie findet es irgendwie verkehrt, total nachvollziehbar und verständlich, aber verkehrt. Aber wie geht ihre Korrektur? Wie will sie diese schlechte Meinung korrigieren? So, dass sie sagt, das ist die Folge einer schlechten Politik. Ja? Ich lese nochmal vor. In Wahrheit ist es die Folge einer Politik, die den Arbeitsmarkt dereguliert und den sozialen Wohnungsbau weitgehend eingestellt hat. Schuld an den Wirkungen des Systems der Konkurrenz, die sie anspricht, ist die politische Verwaltung des Systems. Ja, also was sie bei den Leuten gut nachvollziehen kann, das kann sie auch selber nachvollziehen, die greift nicht dieses System der Konkurrenz an, nicht die Kapitalisten, sondern schlechte Verwaltung der Politik oder durch die Politik. Und auch da muss man näher sagen, Schuld ist der Staat nicht durch das, was er tut, sondern durch das, was er unterlässt. Ja, was unterlässt er? Er unterlässt die Abmilderung der Folgen dieser Konkurrenz, die diese bösen Folgen zeitigt. Er hätte da einzugreifen und das abzumildern. Dann wäre es ja, also statt der Staat hätte die Freiheiten des Kapitals zu beschränken, statt sie zu vergrößern oder freien Lauf zu lassen. Also auch da herrscht die Logik vor. Sie spricht den Leuten, die die Wirkungen der Konkurrenz gerade erleiden, vor allem ein Bedürfnis zu. Nach einem starken Staat, der dazwischen geht. Der sagt, ich beschränke die Interessen, die euch schädigen und die bleiben. Ich mildere die Folgen ab, die total vorprogrammiert sind und es bleiben. Das ist das Bedürfnis, das ihr habt. Ihr könnt nichts für euch tun. Ihr seid ohnmächtig, also braucht ihr einen starken Staat über euch. Das unterstreicht sie in dem nächsten Zitat. Und das lese ich vor. Jetzt, das kommt aus einem Interview mit Frauke Petri vor einigen Wochen in der Frankfurter Sonntagszeitung. Und die Interviewer haben ziemlichen Spaß daran gehabt, zu zeigen, inwiefern diese zwei Extremisten einander gleichen. Davon abgesehen, also von diesem Spaß, ist da wirklich was dran. Da spricht Wagenknecht Petri an und sagt, aber wenn Sie, Frau Petri, sich in Ihrem Programm auf die Gründerväter der sozialen Marktwirtschaft berufen, dann sollten Sie wissen, diese Ökonomen wollten einen starken Staat, der unsere Wirtschaft Regeln setzt und soziale Sicherheit garantiert. Sie dagegen wollen einen schwachen Staat und mehr Privatisierung. Im Ergebnis wachsende Marktmacht, Ausbeutung und Ungleichheit. Setzt man Ihr Programm um, Frau Petri, dann würde die gesellschaftliche Mitte weiter geschwächt und würden die Ärmeren noch ärmer. Das ist echt lustig. Ironisch. Ausgerechnet dieser Law and Order-Partei wirft Wagenknecht vor, einen schwachen Staat zu wollen. Ausgerechnet die Partei, die auftritt und sagt, wir müssen an den Grenzen schießen, sagt sie, ihr wollt einen schwachen Staat. Und es ist ja klar, was sie machen will. Ja? Sie will den Rechten des Alleinstellungsmerkmal starker Staat klauen, ihnen wegnehmen, umdeuten. Und das findet sie das hält sie offenbar für ein total sympathisches Werbeargument. Und sie verschwendet dabei keinen Gedanken darauf, wo diese Macht, die beschränkt werden müsste durch den Staat, wo die eigentlich herkommt. Ja, wenn sie sagt, ist es klar, was die Leute brauchen, sie brauchen einen starken Staat, der dazwischen geht und das Kapital beschränkt, der die Vermieter beschränkt, wer die Gegenfrage erlaubt, ja, wo kommt eigentlich die Macht der Vermieter und der Arbeitgeber überhaupt her, gegen die sie da wettert? Ja, das kommt wirklich nicht von den Scheinen her, die Typen haben auf ihrem Konto und die ohnehin keine Scheine sind, sondern Ziffern. Von den Dingern geht die Macht nicht aus, sondern nur von der Eigentumsgarantie des Staates. Ja, nur deswegen, weil der Staat alle darauf verpflichtet, dass das Geld der einen gilt, also dass das Geld gilt. Und dass wenn die Leute kein Geld haben, dann müssen sie den Interessen denjenigen dienen, die das Geld haben. Die Macht kommt nur vom Staat. Und übrigens, weil das so ist, nur deswegen kommt sie drauf, dass der Staat die Macht hätte, das auch zu beschränken. Ihr ganzer Gedanke, die Leute hätten Bedürfnis nach einem starken Staat, der das Kapital und seine Wirkungen beschränkt, lebt davon, dass diese Macht erst einmal von der Garantie des Staates kommt. Ohne den starken Staat, meint sie, also so denkt sie, gäbe es gar keine Bremse mehr. Aber dann müsste man sagen, ohne ihn gäbe es auch die Macht nicht mehr, die es zu bremsen gilt. Und das ist für diese Linke offenbar ein total fremder Gedanke, obwohl er so naheliegend ist, sage ich. So, was merkt man eigentlich daran? Ich habe jetzt ein bisschen ausgemalt, inwieweit an der Stelle die Kritik der Linken am Staat sehr ähnlich ist wie die Rechten. Inwiefern sie beide davon ausgehen, dass die Leute in ihrer Armut, in ihrer Unselbstständigkeit vor allem eins brauchen, einen starken Staat. Da muss man umgekehrt sagen, oder da kann man merken, es ist ja gar nicht so, dass die Rechten einfach ein Fremdkörper sind, sondern den Gedanken muss man umdrehen und sagen, die Rechten sind eine radikale Variante von der total geteilten Art des Umgangs mit Armut und Abhängigkeit der Leute. Das ist eine staatliche Gestaltungsfrage. So. Das wäre jetzt das Ende von meinem zweiten Kapitelchen. Kapitel. Ich hätte ein drittes, das geht über die Sache mit der nationalen Identität. Das ist diese andere entscheidende Komponente rechten Denkens. Aber gibt es davor Fragen, Einwände, Anmerkungen? Da hinten. Schön laut reden.
Linke außerhalb der Linkspartei und wie erklärst du dir materialistische Existenztheorie und wie erklärst du dir, also du hast gesagt, Rechte sind radikal. Also Rechte sind niemals radikal.
Was ist niemals radikal?
Rechte sind niemals radikal, weil Rechte ja nicht Sachen Noten machen. Aber du nutzt einfach Existenztheorie im Vokabular. Gibt es eine Linke außerhalb der Linkspartei?
Ja, das gibt's. Also jetzt wirst du irgendwie auch wissen. Ich verstehe die Frage nicht ganz. Ja.
Einmal sagst du halt Linkspartei und dann sagst du, die Linken oder der Linke macht mir darüber.
Ja, ich meine an der Stelle die Linkspartei, die sich die Linke nennt. Das war vielleicht missverständlich. Also mir ging es um diese Partei, wie sie sich auf die Rechten bezieht. Und ich habe das deswegen genommen, weil am ehesten sind die es, die auf ihre Art Verständnis zeigen für die Rechten und daran verraten sie eine Identität zwischen dem Standpunkt der AfD und dem Standpunkt dieser, jetzt kann man sagen, sozialdemokratischen Partei. Ja? Darum ging es mir. Deswegen, die heißen ja die Linke, deswegen habe ich so darüber geredet. Es war das eine. Das andere ist radikal. Damit meine ich nur, die sind... Ich glaube, es ist eigentlich verständlich, wie ich es gemeint habe. Das im Sinn von, die sind konsequente Vertreter davon. Sie sind eine extreme Variante von demselben. Ja, die grenzen sich von Mainstream aus, aber irgendwie sind sie in dem, ach Gott, Nebenstream drin. Und ich werde später darauf kommen, die sind nicht einfach irgendwie eine Nebenströmung. Aber dazu kommen wir vielleicht erst. Noch. Ja.
Ja, soll es einen Staat geben?
Was sagst du?
Soll es einen Staat geben?
Das Lustige ist, das habe ich sowieso nicht zu entscheiden. Das ist eben der Witz, das ist eine entschiedene Gewaltfrage. Ja. Jetzt kann man sagen, warum gibt es die? Ja? Woher kommt denn die? Die Notwendigkeit eines Staates. Die Zitate, die ich gebracht habe, die sind ja Zeugnisse davon, warum. Also warum es diesen Staat gibt. Warum auf allen Seiten so selbstverständlich ist, dass es ihn auch braucht. Und jetzt mit dem Staat, damit keine Missverständnisse aufkommen. Ich meine das im Sinn von ein Gewaltmonopol, das für Recht sorgt. Ein Gewaltmonopol, das darüber bestimmt, wie die Lebensbedingungen sind. Ja, eine hoheitliche Gewalt, kennt ihr ja. Sie sagen, daher kommt es, die Gegensätze der Gesellschaft, die hier für selbstverständlich genommen werden, worin sie bestehen, das wird auch irgendwie benannt. Da ist die Rede von Arbeitgebern, von Arbeitnehmern. Da ist die Rede von der Konkurrenz auf dem Markt. Da ist die Rede von lauter Formen wirtschaftlicher Gegensätze. Daher kommt jetzt in den Augen der Rechten und in den Augen der Linken, und das stimmt ja auch, die Notwendigkeit einer darüber stehenden ordnenden Gewalt. Mein Punkt wäre, wenn eine drüber stehende staatliche Gewalt dafür nötig ist, dann spricht es nicht für das Bedürfnis nach dieser Gewalt und nicht für diese Gewalt selbst, sondern es spricht dafür, wenigstens, jetzt theoretisch, wenigstens anzuschauen, was diese Gegensätze eigentlich auf sich haben, sodass sie offenbar eine staatliche Gewalt brauchen, um zu laufen. Also ist meine Antwort darauf, soll es den Staat geben? Muss man eher sagen, warum brauchst du den offenbar? Dieses Ding, eine hoheitliche Autorität, wofür ist sie gut, wofür ist sie notwendig? Sie spricht vielleicht nicht Bände, aber einiges über die Beschaffenheit der Interessen in diesem Laden, über deren Gegensätzlichkeit. Soll ich weitermachen? Weißt du, warum die Rechten sagen, es soll einen Staat geben? Nicht zuletzt deswegen, weil es eine nationale Identität zu verteidigen gibt. Und man muss auch sagen, also so wie die Linkspartei gerade redet, diese Zitate, die ich gebracht habe, sie sind eigentlich der Versuch, diese rechte Abwanderung, oder diese Abwanderung der linken Wähler zu den Rechten, und überhaupt diese rechte Bewegung, es ist der Versuch, diese Bewegung gewissermaßen auf einen sozialen Protest herunterzubrechen, für den dann die Linke die richtigen Antworten hätte. Also die Linkspartei, anders, ich habe am Anfang erwähnt, es ist kein Wort zu finden dazu, wie das eigentlich kommt, dass materielle Unzufriedenheit zu Wählen der Rechten, also dass es dazu kommt. Der Grund liegt daran, das will die Linkspartei zurückführen auf diese soziale Frage, um ihr gerecht zu werden, um mit unterschiedlichen sozialen Maßnahmen das abzufangen. Und da muss man wirklich sagen, das geht an der rechten Unzufriedenheit, mit der sie es zu tun haben, vollkommen vorbei. Und das merkt man spätestens daran, dass diese Typen nicht einfach sagen, und eigentlich gar nicht, wir brauchen Sozialreformen, sondern sie sagen, wenn Merkel Volksfremden die Ansiedlung erlaubt, dann ist das, Zitat, identitärer Selbstmord des Volkes. Ja, egal, also das ist wirklich getrennt davon, wie es sich hier lebt. Die Leute haben eine Identität und die ist zu verteidigen. Okay, wie geht das? Das wäre jetzt das nächste Kapitel. Zitat, das Punkt 3. Ich lese wieder vor. Das ist der AfD-Chef in Niedersachsen, 2014. Es ist, liebe Freunde, so reden halt Politiker mal mit denen. Es ist, liebe Freunde, eine Politik der menschlichen Überflutung. Ich weiß, das hören manche nicht gern, halten es für unmenschlich. Nein, es ist die Wahrheit. Es ist der Versuch, das deutsche Volk allmählich zu ersetzen durch eine aus allen Teilen dieser Erde herbeigekommene Bevölkerung. Zitat Ende. Das nächste, achso, das war Gauland, jetzt kommt der Hampel. Andere Parteien wollen Zuwanderung nur, damit die Deutschen in einem großen europäischen Brei aufgehen. Punkt. Also, auch hier, wie geht die Logik? Das kann man jetzt ernst nehmen. Was ist an diesem europäischen Brei eigentlich so schlimm? Also warum ist er schlechter als die deutsche Ursuppe? Die Vorstellung, man wäre bloß Bevölkerung und nicht Volk. Ja, das ist dieses lustige Wortspiel, das er macht. Eine bloße Bevölkerung aus allen Teilen dieser Erde herbeigekommene. Bloß Bevölkerung statt Volk. Was ist daran so schlimm? Das wäre die Zerstörung ihres Ideals. Das wäre die Zerstörung des Ideals der Rechten, dass das Volk eben mehr ist als das Produkt staatlicher Gewalt, die darüber bestimmt, wer zu diesem Volk dazugehört und wer nicht. Das wäre wirklich die Zerstörung ihrer Einbildung, das Volk wäre hierzulande eigentlich das bestimmende Subjekt und würde sich gewissermaßen eine staatliche Schutzmacht ihrer Identität und ihres Lebens geben. Und da muss man sagen, tatsächlich, was gerade die Rechten in der jetzigen Flüchtlingspolitik der Regierung vorgeführt bekommen, ist das, was in einem sehr prinzipiellen Sinne immer gilt. Wer sich in den Grenzen eines Staates tummelt und unter welchen Zulassungsbedingungen, das ist immer das Resultat staatlicher Gewalt, staatlicher Entscheidungen. Das wirkliche Wir, ja, die wirkliche sogenannte Volksgemeinschaft, ist genauso umfangreich, wie der Staat sein Gewaltmonopol geltend macht und jedem in den Grenzen einen Pass gibt. Und wie gesagt, ist das, also diese Wahrheit dessen, was ein Volk ist, nämlich die Unterworfenen eines einzigen Staates. Das ist die Zerstörung, für sie ist es die Zerstörung ihrer nationalen Identität. Also die Zerstörung von der Sache, an der sie sehen können, dass sie wirklich in einem Gemeinwesen leben. Und jetzt nebenbei gemerkt, es ist schon bezeichnend, wie diese nationale Identität vor allem gesichert wird. Durch Ausschluss der Fremden. Ausschluss der Fremden, also dass die anderen nicht hierher kommen, das ist die gewissermaßen der Prüfstein, an dem man sehen kann, ob eine Regierung der Identität dient. Da wäre wenigstens die Frage erst einmal erlaubt, vielleicht hat diese Identität eigentlich gar keinen anderen Inhalt als die Exklusivität gegenüber anderen. Dazu will ich jetzt ein bisschen was sagen. Also, worin besteht eigentlich diese Sache, nationale Identität? Erstens, da fallen den Rechten, aber nicht nur sie, nicht nur ihnen, Sachen ein wie Kultur, Sprache, Religion, aber auch, wenn man schon von der AfD redet, auch sowas wie rassische Merkmale. Ja. Und dass diese Sachen, ja, Kultur, Sprache und so weiter, dass sie ein Volk, also ein einheitliches Volk oder einen einheitlichen Menschenschlag auszeichnen sollen, das ist total leicht zu widerlegen. Und diese Begründungen werden auch dauernd und munter widerlegt. Das ist wirklich eine leichte Beute für Kabarettisten, ja, wenn man da ein bisschen umhört. Also es ist wirklich die Frage, ob der bayerische Jodler, ob der wirklich durch eine Kultur verbunden ist mit dem Düsseldorfer Vernissage-Besucher. Also der alles, was er nicht versteht, für Kunst hält. Zum Beispiel den bayerischen Jodler. Aber so verkehrt und bisweilen absurd diese Begründungen sind, sie verraten wirklich viel. Also die sind wirklich leicht zu widerlegen, das wird auch dauernd von Linken gemacht, nicht nur von denen. Sie sind absurd, aber sie verraten viel darüber, wie nationale Identität wirklich geht. Und das ist eigentlich noch härter. Erstens, was haben diese Dinge gemein? Sprache, Kultur, Geschichte gehört auch dazu. Oder Hautfarbe. Man merkt, das sind nie Sachen, die mit einem gemeinsamen Anliegen was zu tun haben. Nie ist damit gemeint, ja, das sind die Leute, die das Gleiche wollen. Also die ein gemeinsames Anliegen haben und das voranbringen wollen. Das wäre viel zu wackelig. Es ist, also zum Beispiel bei der Sprache kommt es, also wenn man die Sprache nimmt, man merkt, es kommt überhaupt nicht darauf an, was die Leute jeweils in dieser Sprache sagen wollen. Wenn man das nehmen würde, dann würde es ziemlich gegensätzlich zugehen. Damit könnte man kein Volk begründen. Entscheidend ist, in welcher Sprache sie es sagen. Oder Kultur, das ist nicht gemeint, die Leute gehen ins Kino. Sondern da ist eine Sache, in die man eher hineingeboren wird und der kommt man nicht aus. Das gilt erst recht mit dem Stichwort Heimat. Das ist nicht einfach Geburtsort, sondern dort hat man seine Wurzeln und davon kommt man nicht weg, auch und erst recht, wenn man auswandert. Also das sind alle Bilder für etwas, was den Willen entzogen ist. um es theoretisch auszudrücken. Die Gemeinsamkeit, die liegt in etwas, dazu kann man nicht Nein oder Ja sagen, sondern man ist halt Deutscher, man ist halt Teil davon. Und da ist das Bild, das ich eben erwähnt habe, Wurzeln, das ist total bezeichnend dafür. Die legen einen fest, ja? Die halten einen fest und legen einen geistig auf einen Ort namens Heimat fest. Also die wirken zwanghaft, ja? Aber andererseits, diese Gemeinsamkeiten dürfen nie die Wirkung einer wirklich hoheitlichen Gewalt sein. Ja, das ist nicht etwas, was einem aufgezwungen wird. Das ist nicht etwas, was man sich aussuchen kann, aber das ist nicht etwas, was einem aufgezwungen wird. Ja? Also es ist zwingend, aber ohne Zwang. Diese Sachen verpflichten den Menschen, aber sie entsprechen ihnen. Was tut man da? Mit diesen Bildern. Man leugnet das Faktum, dass das Volk das Werk einer politischen Gewalt ist und legt die Gewalt gewissermaßen in die Menschen selber hinein oder in die Umstände ihres Zusammenlebens. Man ist Deutscher zum Beispiel oder Amerikaner, man kommt um diese Bestimmung nicht herum. Und das ist übrigens der Grund dafür, warum die Vorstellung einer Rasse, so sehr das out ist, einfach nicht aussterben will. Es ist egal, und das ist ernst zu nehmen, es ist egal, wie oft es wissenschaftlich widerlegt wird, es ist einfach egal. Das Bild ist einfach so passend. Was ich gesagt habe, das ist eine Gemeinsamkeit, die entzieht sich dem Willen, aber bestimmt den Willen, aber ist nicht das Werk einer fremden Gewalt. Ja, das ist nichts anderes als das Bild für eine Natur. Etwas, was man an sich hat, was man nicht wegkriegt, egal was man will. Und es bestimmt dann, was man will. Man merkt an all diesen Bildern, es handelt sich bei der nationalen Identität um eine Überhöhung, um eine Idealisierung von einer wirklichen Unterwerfung. Das sind Bilder, mit denen es darauf ankommt, dass man sich die Verhältnisse, die man nicht ausgesucht hat, sich aneignet. Die Art und Weise, wie man sagt, ja, ich gehöre dazu. So, kein Anhänger der Volksgemeinschaft ist auch zufrieden damit, die Sitten und Gebräuche, auf die er auch seine eingebildete Gemeinsamkeit mit den anderen Volksmitgliedern gründet, einfach benennen zu können und selbst zu praktizieren. Ja? Als Elemente des Volkscharakters haben sowas wie Sitten und Gebräuche, so wie man halt lebt, einen sehr verpflichtenden Charakter. Eigentlich ist es auch der ganze Witz daran. Und ich sage gleich was dazu. Bei diesen Sitten und Gebräuchen, die sind sowas wie eine Vorschrift. Man hat sich daran zu halten. Damit will kein Mensch einfach beschreiben, wie wir leben. Ja? Wir gehen einfach in die Kirche, nicht in die Moschee. Übrigens, das ist auch so ein Witz. Wir gehen in die Kirche. Wer tut's denn? Jetzt wirklich auch von den AfDlern. Oder nehmen wir Pegida, Dresden. Wie viele von diesen Atheisten gehen in die Kirche? Egal. Sie nennen sich die Verteidiger des jüdisch-christlichen Abendlands. Das ist ja der Oberwitz. Gut, das sagen die Pegida-Organisatoren sowas, das jüdisch-christliche Abendland. Ob die Anhänger Pegidas wirklich damit einverstanden wären, dass sie die Vertreter eines jüdischen Abendlands sind, ist ja die Frage. Aber man merkt, der Witz ist eigentlich nicht, wir sind halt welche, wir gehen in die Kirche oder in die Synagoge, sondern wir sind keine Muslime. Da ist die Ausgrenzung gegen die anderen der ganze Witz. Und da ist dieses jüdische christliche Abendland, damit ist nicht gemeint, so leben wir halt, sondern so gehört sich das. Darauf sind die anderen verpflichtet. Also dazu heißt das Zitat, und deswegen kann man auch keine Abweichungen aushalten. Dazu heißt das Zitat von Gauland, das ist ganz kurz, das ist so ein Spruch, das kommt ja gar nicht von ihm, aber den fand er halt so schön. Heute sind wir tolerant, morgen fremd im eigenen Land. So. Toleranz gegen sowas wie Burka oder Burkini oder gegen Geschlechten und Minarette, das ist für ihn Verrat am Volk. Das ist ja nichts weniger als die Selbstaufgabe des Volkes, wenn man sowas zulassen würde. Und jetzt kommt es total darauf an, dass man das versteht. Das ist keine Kritik an Burka. Das sind nicht welche, die auf dem Sprung sind, die Frauen von ihren Burkas zu befreien. Das wisst ihr wahrscheinlich. Da ist es total entscheidend, dass sie fremd sind. Das macht es so schlimm. Wir ziehen keine Burkas an. Die Nonnen dürfen ja vier Köpfe tun, was sie wollen, aber keine Burkas. Da kommt es schon sehr auf die Ausgrenzung selber an. Übrigens, weil es so sehr bei diesem Bild der nationalen Identität, ja, wir sind das jüdisch-christliche Abendland, wie sehr es bei sowas auf eine Abgrenzung gegen andere kommt, ankommt. Das merkt man auch an dieser Aufregung über Burka und Burka-Verbot. Ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt. Jetzt hat die Merkel gestern gesagt, wir müssen diese Burka überall verbieten, wo es rechtlich zulässig ist. Ja, und da hat sie total viel Applaus geerntet. Und die Begründung ist einfach so lustig. Sie sagt, wir haben eine Kultur der Offenheit, wir begegnen einander immer offenherzig und offengesichtig. Das hat sie nicht gesagt, aber das ist halt ein Wort. So leben wir halt, das geht nicht mit deiner Burka. Und jetzt soll man wirklich sagen, eine Kultur der Offenheit. Okay, ich weiß nicht, ob sie wirklich den öffentlichen allgemeinen Meinungsaustausch in der U-Bahn meint, aber da tut man sich wirklich schwer, das zu entdecken. Ja, ist total entscheidend, dass wir einander mit offenem Gesicht begegnen. Eine Kultur der Offenheit, darüber würde sich schon manche Finanzbeamter wundern. Aber man merkt, es kommt ja gar nicht darauf an, auf die positive Beschreibung, wie man wirklich lebt. Das lebt alles von der Abgrenzung gegen die anderen. Der Hegel würde wahrscheinlich sowas sagen wie, das ist die Negation der Negation. Was ich damit meine ist, wie leben wir? Ja, es ist das Gegenteil von dem, was fremd ist. Also wenn es Burkas gibt, sind wir offen, weil das ist total zu. So albern geht es zu. So. Und man merkt, das geht auch so, wenn die Sitten, die hier halt herrschen, wenn sie nicht befolgt werden, dann gefallen die Sitten den eigenen Leuten nicht. Es langt nicht, dass man in die Kirche geht. Es dürfen keine Moscheen sein. Da ist der verbindliche Charakter total entscheidend. Viel entscheidender als die Sache selbst. So, und deswegen ist auch interessant an diese Frage, worin besteht eigentlich die nationale Identität der Deutschen? Entspinnt sich nicht zum ersten Mal und seit einiger Zeit eine heiße Debatte, die nicht nur in den Feuilletons ausgetragen wird. Was ist eigentlich die deutsche Nationalität? Wer sind wir? Und jetzt muss man wirklich sagen, wenn man danach suchen muss, ist jetzt sehr die Frage, ob es das gibt. Also noch so ein blöder Witz. Wenn man Wurzeln wirklich hat, dann muss man nicht lange danach suchen. Aber das ist offenbar egal. Die ganze Debatte lebt davon, dass es eine Erfindung ist. Aber es kommt auf den Standpunkt der Suche an. Und da kann man noch so uneinig sein in der Antwort. Es kommt darauf an, dass man weiß, ist, dass es sowas geben könnte. Vielleicht auch gibt, aber geben könnte. Und vor allem kommt es darauf an, dass man gemeinsam diese Sache sucht. So bewährt sich dann die Volksidentität. Man führt die Frage darüber, wer man eigentlich ist. Und das heißt nicht Irrenhaus, lustigerweise. Lauter Leute reden miteinander darüber, wer sie wohl sein könnten. Man merkt, ohne eine solche Einbildung ist das Leben in der Konkurrenzgesellschaft offenbar nicht auszuhalten. Ohne die Vorstellung, man wäre eigentlich ein Gemeinwesen, wollen die Leute hierzulande nicht auskommen. Ein letztes Beispiel, auf Fußballfesten, da kommt die nationale Identität immer zum Zuge. Ja? Und dann fragt man bei den Leuten im Stadion, was finden sie daran so schön? Und sie sagen sofort, was sie so schön finden an Fußballfesten. Die sagen, das ist toll. Ich saß direkt neben meinem Chef und da waren arme Leute da und reiche Leute und wir waren alle zusammen gemeinsam und friedlich. Also untereinander, ja. Und da merkst du, das ist nicht so, dass sie sagen, wir sind halt eine tolle Gemeinschaft, jetzt sind wir gemeinsam unterwegs im Fußballstadion, sondern gerade der Ausnahmecharakter von dieser Gemeinschaft macht es so schön. Das ganze Bild der Gemeinsamkeit lebt davon, dass es in der normalen Welt, also in der echten Welt, anders zugeht. Also man kann sich ewig darüber lustig machen, aber das ist die harte Wahrheit. Das Bild der nationalen Identität dem es so sehr anzusehen, wie sehr das eine Rechtfertigung ist für ein Gemeinwesen, das eben keine Gemeinschaft ist. Es ist eine notwendige Überhöhung gewissermaßen, oder eine notwendige Lüge. So, ein letztes Wort dazu. Wenn Gauland und Hampel sagen, die Parteien wollen Zuwanderung nur, damit die Deutschen in einem großen europäischen Brei aufgehen. Ja, das Establishment scheißt aufs deutsche Volk, ist ungefähr der Vorwurf. Dann ist es unter anderem total ungerecht. Das ist wirklich ein sehr ungerechter Vorwurf gegen Parteien, die sich darin absolut einig sind, dass dieses Land eins braucht bezüglich der Einwanderer, nämlich also bezüglich der Einwanderer, die hier bleiben dürfen. Man braucht Integration. Darin sind sich alle einig. Was ist das eigentlich für eine Einigkeit? Und auch da hat man sehr viel, also mit diesem Wort hat man sehr viel Verständnis für den Anspruch der Rechten auf diese Sorte Konformismus. Wenn alle Parteien sich darin einig sind, dann merkt man, sie stehen auch auf dem Standpunkt, dass man nicht einfach eine zusammengeklaubte Bevölkerung haben will. Sie stehen auch auf dem Standpunkt, dass die Leute, über die sie regieren, nicht einfach Opportunisten sein sollen. Ja, die meinen, es hier besser zu haben als irgendwo anders. Das sollen nicht einfach Opportunisten sein, die sich zufällig auf diesem Territorium befinden, sondern sie sollen selber zu der Gewalt, die sie zu Volksmitgliedern macht, Ja sagen. Sie sollen die Verhältnisse, in denen sie hier leben, egal was sie für sie bedeuten, zu ihrer eigenen Sache erklären. Die sollen sich das zu eigen machen. Also der Standpunkt, dass ein Staat über ein Volk herrschen soll, das ist vielleicht demokratisches Mainstream. Daran ist nichts radikal. So. Also von wegen, die Rechten hätten das Monopol auf die Lüge, dass der Staat ein Auswuchs des Volkswillens nach ihm sei. Es ist eben umgekehrt. Die Rechten, da würde ich eigentlich dann doch das Wort radikal wieder benutzen, die Rechten knüpfen mit ihrem Identitätsgenöle an diesen normalen Anspruch eines Staates und eines Volkes an. Sie radikalisieren das. Sie stehen auch auf dem Standpunkt, also die sind eine radikale Fassung von dem Standpunkt, dass es ein Sonderverhältnis gibt zwischen Deutschen und ihrem Staat. Und dieses Sonderverhältnis können die Rechten einfach überhaupt nicht entdecken, wenn es überhaupt Ausländer gibt. Sie radikalisieren diesen Standpunkt des Sonderverhältnisses bis dahin, dass sie sagen, das geht nur total exklusiv gegen andere. Aber nur darin besteht die Radikalität der Rechten. Und wenn die Regierung das nicht, ihnen das nicht besorgt, dann ist die Regierung voller Volksverräter und dann ist Merkel ein Diktator. Also ich hätte jetzt ein letztes, viertes, jetzt wirklich Kapitelchen. Aber jetzt nochmal die Frage, gibt es da Fragen, Einwände?
Ja. Ist es nicht vielmehr so, dass bei der Forderung am Burka-Verbot bei der Merkel auch kein Verständnis für die AfD-Kritik an den Moslems eine Rolle spielt und sie vielmehr damit Wählerschaft eben dieser Partei an sich zu viel gedenkt?
An sich zu was?
An ihre Partei zu binden.
Ja, das kann man sagen. Das sprechen sie sogar laut aus. Nicht nur Merkel, sondern die anderen Parteien. Nicht an den Parteien, die anderen Parteimitglieder. Aber was ist eigentlich das Interessante daran? Also du sagst, das ist halt der Versuch, diese AfD-Wähler für die CDU zu gewinnen. Man müsste eigentlich sagen, zurückzugewinnen. Ja. Mhm. Klar, man kann daran ausspießen, ja, das ist ein Manöver in der Parteienkonkurrenz. Ja? Und das wird dir auch jede Zeitung sagen. Ja, so abgeklärt, muss man eigentlich sagen. Guckt die Presse darauf, wenn die Frau sie vor die Presse stellt und sagt, entscheidend ist, dass es nie wieder vorkommt, was letzten Sommer passiert ist. Total entscheidend ist es, dass diese Flüchtlinge nie wieder kommen. Total entscheidend ist, dass die Integration gelingt, dass man denen ihre Fremdheit nicht anmerkt. Total entscheidend ist, dass wir auch diesen Doppelpass abschaffen und so weiter. Und dazu sagt die Presse, das ist eine Riesenverharmlosung. Und das sagst du jetzt auch. Das ist ja Parteienkonkurrenz. Man muss umgekehrt sagen, was sagt das eigentlich über die Demokratie? Worum dreht sich da die Parteienkonkurrenz? Demokratische Parteien überbieten sich damit, wie schlecht sie die Fremden behandeln. Also merkt man, wie sehr das demokratische Konsens ist, dass die Leute, die es hierzulande gibt, die haben vor allem eins, ein Anrecht darauf, dass die anderen ausgeschlossen werden, egal wie die Verhältnisse selber aussehen. Damit will man Wähler gewinnen und das schafft man auch. Okay. Gibt es noch Fragen? Na gut, dann mache ich eben mein Kapitelchen. Was braucht die nationale Identität für ihre Selbstbehauptung? Sie braucht die unbeschränkte Souveränität des Staates. Das wäre das letzte Zitat auf der Seite, glaube ich. Ja. Ich lese wieder vor. Das ist der Albert Glaser, stellvertretende Bundessprecher der AfD. Nach der Euro-Krise und der Energiekrise muss es jetzt zur Staatskrise kommen. Eine Regierung, die nicht in der Lage ist, die Landesgrenzen zu sichern, hat jegliche Autorität verloren. Die Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung ist die erste Pflicht eines Staates. Die Bundesregierung steht nicht nur hilflos der Masseninvasion von Menschen aus vieler Herren Länder gegenüber, sie begrüßt den Zustrom, lädt weltweit dazu ein. Der Import von Kriminalität, Terrorismus und Glaubenskrieg wird zu einer ernstzunehmenden gesellschaftlichen und staatlichen Krise führen, während die politische Elite in Dienstwagen und mit Personenschutz sich noch in Sicherheit wiegt. Punkt. Ich will da in etwas sehr allgemein aufgreifen. Auch hier ist übrigens die Ausländerfeindlichkeit klar. Ja, das kann jeder für sich merken. Aber was sagt er hier? Was sagt der Mann über seine Vorstellung von dem Leben im eigenen Land, was das braucht? Wenn die Regierung diese Flüchtlingstracks nicht stoppen und Flüchtlinge nicht fernhalten kann, oder noch schlimmer, wenn die Regierung das will, dann herrscht tatsächlich nicht weniger als eine Staatskrise für diesen Mann. Und der Staat, der ist an den Grenzen und gegenüber den anderen an Gewalt fehlen lässt, also der Lücken in der Grenzkontrolle entstehen lässt, der verdient keinerlei Respekt mehr. Er verdient keinerlei Respekt mehr, denn der weigert sich im ersten Dienst des Staates an dem Volk. Und das ist, das Volk braucht, es lebt von, es hat seinen Bestand durch, die unangefochtene Gewalt des Staates über sein Territorium. Nach außen und im Innern. Und mit allen Mitteln, man muss sich ja daran erinnern, Schießen war ja im Gespräch an der Grenze. Das ist es, was es heißt, eine Law-and-Order-Partei zu sein. Das ist schon eine schöne Aussage über die Gemeinschaft da, in Volksgemeinschaft. Sie beruht tatsächlich auf nichts als unwidersprechliche Gewalt. Das sagt er. Natürlich, wenn er redet, dann redet er über die Gewalt, die sich gegen andere, gegen Fremde richten sollte. Ja, die Fremden sind von Haus aus verdächtig. Aber was er der Sache nach einfordert, das gilt wirklich für alle. Die Gewalt, die er einfordert, das ist für die AfD, das ist auch die logikrechten Denken, das ist für sie so klar, dass dieser Laden nur dann funktioniert, wenn eine total durchgesetzte Gewalt existiert. Darauf basiert dieses Leben. Und jetzt kann man auch sagen, kaum spreche ich das aus, muss ich sagen, ja, da fragt man sich wirklich, wo ist da der Unterschied eigentlich zu den anderen Parteien? Also tatsächlich, die innere und äußere Souveränität des Staates ist nicht nur ein Schutzgut der Rechten. Alle Politik beruht auf dieser Freiheit der Staatsgewalt. Alle Politiker bestehen drauf. Der Unterschied ist schon wieder der, es ist eine Radikalisierung. In normalen Zeiten sehen die Politiker dieses Gewaltfundament nicht in Gefahr. Also das ist selber nicht in Gefahr. Sie agieren auf der Basis. Sie lenken den Staat auf der Basis. Sie machen Politik nach innen und nach außen. Sie rüsten auch das Militär auf und setzen aber den Respekt anderer Staaten vor ihre Macht irgendwie voraus in allen Händeln, in allen Geschäften. Die Rechten erklären diese Voraussetzung in der Politik zum entscheidenden Gegenstand selber. Die machen dieses Fundament demokratischer Politik zum höchsten Gut, das es zu verteidigen gilt. Das ist deren Radikalität. Die Voraussetzung wird zur entscheidenden Sache. Und das ist auch der Maßstab, den die AfD, andere rechte Parteien, anlegen, wenn sie auch die außenpolitischen Geschäfte ihres Staates ins Auge fassen. Ja, wenn der Trump sagt, zum Beispiel America first, heißt es. Einerseits können wir wirklich sagen, ja, gibt es wirklich Politiker, die gesagt haben, America second, also gerade Amerika. Ich glaube auch nicht, dass sie in Deutschland sagen, vierte oder fünfte. Man merkt bei PISA, ja, schlimm im Mittelfeld, das geht nicht. Gut, jetzt. America first, das ist überhaupt der durchgesetzte Standpunkt aller amerikanischen Politik. Und dass die eigene Nation an erste Stelle gehört, das ist die Grundlage aller staatlichen Politik, Innen- und Außenpolitik. Die Rechten erklären diese Selbstbehauptung der Nation nicht einfach zur quasi ausgemachten Sache, zur ausgemachten Bedingung, sondern zu der Sache, die unbedingt durchgesetzt werden soll gegen alle Schranken. Von dem Standpunkt aus erscheinen gewissermaßen alle Verwicklungen eines Staates im Ausland, viele Geschäftsbeziehungen, Handelsbeziehungen, Militärbeziehungen, Bündnisse vor allem, als lauter Schranken für das, worauf es ankommt, nämlich die Durchsetzung der eigenen Gewalt. So. Das ist jetzt mein Schlusswort und das ist eigentlich auch ein bisschen Werbung für die Zeitschrift Gegenstandpunkt. Man kann nachlesen, inwiefern dieser rechte Standpunkt, dessen Verkehrtheit heute Abend Gegenstand war, inwiefern das Verhältnis von diesem rechten Standpunkt zum demokratischen Mainstream darin besteht, die Rechten haben eine wirkliche Krisendiagnose des Staates. Die Radikalität kommt nicht einfach daher, dass sie spinnen, dass sie halt Radikale sind, sondern das kommt von einer Diagnose her, die sagt, unsere Nation befindet sich in einer Krise, in einem existenziellen Kampf. Und wenn man das sagt, dann muss man wirklich sagen, so weit weg sind sie von der Realität ja wirklich nicht. Nachzulesen ist das in der aktuellen Nummer über die weltweite Krise und Krisenpolitik. Aber auch ansonsten ist das wirklich der entscheidende Unterschied der Rechten zu den Demokraten. All die Grundsätze demokratischer Politik erklären die Rechten selber zum Gegenstand, den es zu retten und mit allen Mitteln durchzusetzen gilt. Und das spricht nicht nur gegen die Rechten, sondern auch gegen die Sache, die sie durchgesetzt haben wollen. Damit wäre ich dann fertig. Gibt es dazu Fragen oder Einwände? Diskussionsbedarf?
Gibt es irgendwie hier die Szene so eine These, dass es einen völkischen Antikapitalismus gibt? Wie siehst du das?
Sag nochmal, ich höre und läuft schlecht.
Und diese These vom völkischen Antikapitalismus.
Vom was Antikapitalismus?
Völkischer
Antikapitalismus.
Gibt es das oder gibt es das nicht?
Es gibt schon, oder zweifelst du daran?
Ja, also wenn du halt Völker stellst, die nicht auf Nationalstaaten und so weiter, und Nationalstaaten sind Instrumente von Kapitalismus, das ist eher prokapitalistisch, würde ich sagen.
Naja, inwiefern sind Nationalstaaten Instrumente von Kapitalisten?
Also Nationalstaaten konkurrieren um ja. Den Standpunkt, Wettbewerbsstandpunkt, das auch heißt, gegeneinander. Also wer kann die mehr Kapital ans Land ziehen oder die Arbeitsplätze da erhalten und so weiter. Und das ist halt ein Grund, warum Kapitalismus halt auch so existiert in dieser Form, dass halt die globalen Norden, die globalen Süden ausbeutet.
Okay, also da kann man sagen, ja, Nationalstaaten treten gegeneinander an, ja, kennen auch ihre eigenen Bilanzen, die heißen nicht Gewinn und so, die heißen Handelsdefizit, die heißen Handelsplus, die haben ja Währungen und so weiter, ja, sie treten gegeneinander an, sie wollen Wettbewerbsfähigkeit haben, sie kennen die Konkurrenz der Kapitalisten, ja, deren Geschäftemacherei als ihr Mittel, als die Sache, die sie für sich als Instrument benutzen wollen. So, jetzt aber völkischer Antikapitalismus. Das ist, wenn man so will, steckt in den Zitaten, die ich schon vorgelesen habe, etwas davon drin. Antikapitalismus, schwierig. Das ist eigentlich so. Diese Rechten bestehen darauf, dass der Erfolg der Wirtschaft, gegen den sie wirklich nicht sind, ein Mittel für die Nation zu sein hat. Sie bestehen darauf, dass die Reihenfolge ungefähr so geht. Die Nation kommt an erste Stelle und kennt alle Sonderinteressen als Mittel für sich. Das Ideal, das sie daraus machen, heißt, dann ist allen gedient. Ja, dann geht es für alle auf, nämlich für jeden an seinem Platz. So. Ja, das ist der Standpunkt. Es muss doch die staatliche Souveränität sein, die davon profitiert. Man merkt, antikapitalistisch in dem Sinne ist es nicht. Es ist vielmehr das Beharren auf dem Erfolg von dem, worum es im Kapitalismus geht, für die Nation, für die Staatsgewalt. Auch da muss man sagen, das hat was von einem radikalen Programm. Man will die Schranken sich nicht gefallen lassen, die fremde Nationen darstellen, die Ansprüche der einzelnen Leute, der einzelnen Kapitalisten auch, darstellen für einen Erfolg der nationalen Kapitalakkumulation, könnte man sagen. Also dieses rechte Programm ist nicht antikapitalistisch in dem Sinn, aber selbstverständlich gibt es welche, die wirklich vom Standpunkt des Ideals eines Gemeinwesens Kapitalisten nur als Schmarotzer kennen. Gibt es dazu Fragen, Ergänzungen, Einwände?
Die Geschichte mit dem völkischen Antikapitalismus ist so, dass Rechte sagen, sie sind gegen Kapitalismus und für die Wiedereinführung der Marktwirtschaft. Ja. Da denkt man das jetzt los, ja? Als wäre Marktwirtschaft etwas anderes als Kapitalismus. Aber die kommen von der nationalen Rechnung drauf. Ja? Die sagen, der Weltmarkt, wie er eingerichtet ist, und wovon die Nationen abhängig sind, ob da was für sie rauskommt oder nicht, die Globalisierung, das ist eigentlich gar nicht mehr das Werk der Staaten, die das eingerichtet haben, sondern das Werk von Neoliberalen, von privaten Raffgeiern und von denen wäre jetzt die Nation abhängig. Und das soll zurückgedreht werden. So kommen die, weil sie auf den nationalen Erfolg dieses weltweiten stehen, der sich so nicht mehr einstellt und kritisch wird. Aber weil sie auf dem Erfolg beharren, sagen sie, jetzt muss der Erfolg wieder national, also die Ökonomie national, also Marktwirtschaft wieder. Weil damals, da war es ja so.
Naja, ob Sie Marktwirtschaft sagen stattdessen? Vielleicht so, wenn es Rechten gibt, die sagen, Sie sind antikapitalistisch. Was meinen Sie eigentlich mit Kapitalismus? Gegen den Sie sind?
Sie haben ja keine Analyse von Kapitalismus.
No, ja, die haben schon eine. Aber die ist, oder sag mal, was du meinst.
Also, Sie haben eine falsche Analyse von Kapitalismus. Es geht Ihnen ja nur um einen Sozialismus, den Sie dann halt mit, wo Sie dann linke Begriffe benutzen, um halt irgendwie ansprechbar zu sein für die Bevölkerung, halt Querfront benutzen.
Ja, okay, du sagst, Sie haben ein schlechtes Motiv und die benutzen eine linke Parole. Ich bin aber auch der Meinung, viele Linken, die sagen, die sind gegen Kapitalismus, die meinen auch ein bisschen was anderes. Mit Kapitalismus ist das, woran ich denken würde. Der Kapitalismus, erstmal die Wahrheit, das ist ein politökonomisches System. Und das System zeichnet sich aus durch ein Interesse, das in ihm gilt und herrscht. Und das heißt Kapital. Ein System, in dem es darum geht, dass Geldreichtum mehr wird. Das kennzeichnet überhaupt die Art und Weise, wie eine Gesellschaft sich reproduziert. Und man kann sagen, wer kann sehen und analysieren, wie geht das? Wer hat den Nutzen davon und wer hat den Schaden davon? Wenn völkische Antikapitalisten sagen, die sind Antikapitalisten, dann meinen sie eigentlich nicht dieses System, durch das alle Interessen bestimmt sind, sondern eigentlich meinen sie die Partikularinteressen der Kapitalisten. Weißt du, das ist eigentlich, der Spruch heißt bei den Linken, Profit over people. Kennt ihr das? Also, das ist als Beschimpfung. Ne? Da gilt der Profit, da steht der Profit über den Menschen. Jetzt könnte man eigentlich sagen, na gut, im Kapitalismus, auch in der Marktwirtschaft, ist es nicht immer so. Also die werden auch selber wissen, Jobs und also das, wovon die Leute leben, das gibt es immer nur mit Profit. Aber man merkt, die denken ja gar nicht an den Kapitalismus als System, sondern gegen bloße Partikularinteressen, die nicht ihren Platz kennen. Die ungerechterweise die anderen sich unterwerfen, ungerechterweise den Staat auch entmachten. Ne? Also jetzt sind das Ausführungen zu, da gibt es Partikularinteressen, die mehr Recht beanspruchen in Kriegen, als ihnen zusteht. Das kann man sagen. Das ist übrigens auch bei den Linken die Sorte Kritik. Und bei den Rechten ein total nationalistischer Standpunkt. Das ist nicht der Standpunkt, es gibt ein System, durch das alle Interessen bestimmt ist und das ist schädlich, vor allem für die Kleinen. Sondern da fehlt es eigentlich an gescheiter Unterwerfung von allen. Es fehlt daran, dass jeder an seinem Platz sein Interesse verfolgt. Und das verträgt sich, übrigens, deren Antikapitalismus, deswegen verträgt sich der sehr gut mit sehr viel Kapitalismus. Vielleicht haben Sie das gemeint mit, Sie wollten Marktwirtschaft. Da verschwinden keine der Figuren, die man kennt vom Kapitalismus. Weder die Kapitalisten, noch die Lohnarbeiter, nicht die Beamten und so weiter. Die sind alle da, aber die sind alle an ihrem Platz. Das ist auch, man merkt, das ist ein Ideal. Ein Ideal von einer Gemeinschaft im Kapitalismus als Antikapitalismus.
Du hast gesagt, die Rechten in den Punkt der absoluten Staatssouveränität. Der Weiß sich zum Beispiel an der Kur in Haft, aber dass ein Staat Verträge mit anderen eingeht. Und das würde ja heißen, wenn das so wäre, dass die Rechten im Prinzip, wenn sie dasselbe anzunehmen, die Alternative zu den Verträgen, also die Durchsetzung, die ja über die Verträge geht, wenn das für die Schwäche ist, dann ist die absolute Souveränität eigentlich der dauernde Kriegszustand.
Ja und nein. Oder nein und ja. Erstmal nein. Also, vielleicht habe ich das aber zu flott erstmal gesagt. Bei den Rechten, die sagen, die zum Beispiel auch Bündnisse wie die NATO gucken, in denen ihre Nationen drin sind. Oder sie gucken auf, also nehmen wir die USA, Trump. Man schaut auf TTIP oder ein Vertrag, der kommt, den will er nicht haben, oder NAFTA, anderes Freihandelsabkommen. schaut auf die NATO, also so ein Bündnis, UNO und so weiter, und sieht darin lauter Schranken für den nationalen Erfolg. Er guckt auf Freihandelsabkommen und sagt, das sind lauter schlechte Deals. Und sagt, damit Amerika wieder first wird, muss man diese Verträge kündigen und sich wirklich durchsetzen. Ja, das ist ein radikaler Standpunkt, der sagt, all diese Beziehungen, in denen wir stecken, sind eigentlich Verwicklungen, in denen wir gefangen sind. Ja, so. Kann man sagen, wenn man das wirklich kündigt, also wenn man das wirklich ernst nimmt, alle Verträge haben sich jetzt sofort daran zu messen, ob unser Erfolg gesichert ist. Ja, das ist ein sehr aggressiver Gesichtspunkt. Aber erst einmal ist das ein Standpunkt, der das klar heraus oder ausspricht, worum es bei diesen Verträgen immer geht. Daran muss man erinnern. Wenn zum Beispiel gesagt wird, der Trump, der denkt wirklich Amerika zuerst, was heißt das überhaupt für diese Abkommen? Natürlich geht es immer und allen Nationen in all diesen Abkommen darum, dass sie sich durchsetzen, deswegen stehen sie immer unter Beobachtung, ob sie diesen Erfolg bringen. Deswegen ist jedes Jahr und jede Entwicklung des Handels zwischen den Ländern der Ausgangspunkt für neue Deals. Der Ausgangspunkt für neue Versuche, den anderen jeweils zu erpressen, auch mit den Resultaten des Vertrags bislang. Also insofern ist es nicht gleich Krieg, sondern das Einfordern dessen, worum es bei diesen Verträgen immer geht. So. Inwiefern ja. Das ist nicht der Standpunkt immer Krieg, aber das ist schon der Standpunkt der Unbedingtheit. Es ist der Standpunkt, alle Verträge, alle Verwicklungen haben die Ergebnisse zu bringen, die ein Krieg eigentlich zu bringen hätte. Nämlich die klare Unterwerfung derjenigen, mit denen man Handel treibt. Das ist nicht gleich Krieg, aber das ist das, was ein Staat immer mit Krieg will. Vielleicht auch deswegen, ja, wenn man so einen Satz sagt, wenn man Trump ernst nimmt, wäre das der Standpunkt des totalen Kriegs, ja, dann kann man sich leicht davor erschrecken. Aber auch da muss man sagen, längst bevor es zum Krieg kommt, ja, also längst davor, bringt der Trump zur Sprache und gibt zu Protokoll, um welche gegenständliche Sache es immer geht bei diesen Freihandelsabkommen. Er gibt zu Protokoll, kommt in der internationalen Welt, kommt es auf Durchsetzung an. Es kommt darauf an, dass die einen gewinnen und die anderen verlieren. So, das ist die Welt, in der Trump sich heimisch macht. Da muss er nichts revolutionieren, um darin Erfolg haben zu wollen.
Ja auch bezeichnet, die Staaten stellen sich darauf ein. Ne? Wenn das bei Trump so ist, dann muss man sich auf einen solchen Präsidenten mit einem solchen Durchsetzungswillen einstellen, dann macht man es eben als Japan oder Deutschland oder Europa und so. Die stellen sich einfach auf das Prinzip dann ein. Insofern steckt es bei ihnen darin.
Und müssen keine neuen Mittel, keine neuen Instrumente erfinden. Das ist das Lustige. Also die Demokraten sagen, jetzt haben wir es mit einem Trump zu tun, mit so einem Verrückten. So einen hat man nie gesehen. Was tun wir? Schon haben sie eine ganze Palette an Maßnahmen, die kommen einem bekannt vor. Von einer europäischen Armee zu mehr Härte bei der Durchsetzung von Freihandelsabkommen. Dazu vielleicht müssen wir mit anderen Partnerschaften abschließen und so weiter. Also man merkt auch da, wie sehr dieser rechte Standpunkt wirklich daheim ist in der demokratisch beherrschten Welt. Also in der von den westlichen Demokratien beherrschten Welt, müsste ich sagen. Ja.
Also welche Rolle in dem Ganzen spielt die Globalisierung und die Tatsache, dass es multinationale Firmen gibt, die eigentlich viel mächtiger sind als das wie im Staat. Das heißt, es sind nicht nur die Staaten, die Akteure sind im Ganzen.
Okay,
es sind nicht nur Staaten, die Akteure sind, die die Mächte sind, sondern es gibt auch riesige, sagen wir mal, multinationale Firmen, die ja auch schon seit Jahren durch die Welt kreisen und auch die Politik sehr stark beeinflussen und nicht nur in einem Land.
Also, du hast gefragt, welche Rolle spielt die Globalisierung, in der Konzerne mächtiger werden als die Staaten? Dann hast du es relativiert und sagt, in der spielen auch Konzerne eine Rolle. Ja. Also, egal. Ich würde erstmal sagen, nein, stimmt nicht. Die Konzerne, die sind nicht mächtiger als ein Staat. Da musst du eigentlich sagen, was du damit meinst. Weil irgendwie, die produzieren Waffen, aber... Ja.
Ja, also es gibt Konzerne, die eigentlich nirgendwo richtig zu Hause sind.
Ja, die sind nicht zu Hause, aber was folgt daraus?
Einfach, dass sie auch sehr starken Einfluss auf die ganze Entwicklung ausüben.
Also das eine ist, das ist für mich schwer, weil das eine einigermaßen offene Frage ist, welche Rolle spielt die Globalisierung in dem Ganzen? Jetzt, ich sag mal so, ich höre raus, deine Frage lebt ein bisschen davon, du machst dir Sorgen drum oder du stellst die Frage, was ist eigentlich los mit diesen großen Konzernen, die, und da fängt das Problem an, oder da ist das große Problem, sie üben Macht über Staaten aus oder nehmen sehr starken Einfluss auf die Staaten. So.
Ja. Also ich bin kein besorgter Nationalist.
Ja, schon okay.
Dass diese Konzerne üben auch Macht aus und das ist nicht aus. Also das sind keine Nationen, die agieren, sondern eben diese Wirtschaft.
Okay. Jetzt wäre auch da die Frage, den Punkt hatte man im Vortrag. Gut, man kann auch über Konzerne sagen, die üben Macht aus. Was ist das für eine Macht eigentlich? Ja, erst einmal, du denkst daran, sie haben ja sehr viel Geldmacht. Mit den Geschäften, die sie betätigen, ist es nicht nur so, dass sie große Geschäfte machen, sondern von ihren Geschäften hängt ja einiges ab. Der Lebensunterhalt von Leuten in allen möglichen Ländern, der Staatshaushalt von allen möglichen Staaten. All das, diese Macht üben sie aus mit ihren bloß ökonomischen Mitteln, nicht mit Panzern. Das wäre die Frage, wie geht das eigentlich? Auf welcher Basis können diese großen Firmen so eine Macht ausüben? Das kriegen sie von alleine wirklich nicht hin. Also dieses Ding, die großen Konzerne haben Macht über die Staaten. Da muss man eigentlich ein bisschen...
Sie beeinflussen die Staaten sehr. Und sie haben eine Macht, die zum Teil konkurriert, würde ich sagen.
Aber das ist nicht ein einfaches...
Und was meinst du dazu?
Das ist nicht ein einfaches... Die einen haben Macht, die Staaten und die Unternehmen auch. Sondern es war doch... ein Beschluss der Nationen, dem Kapital die ganze Welt zu eröffnen. Das ist ein schönes Beispiel China. Ja, dann reisen sie auf China und machen Konditionen aus, unter denen das internationale Kapital dort tätig werden kann. Wie auch überall, auch sonst auf der Welt. Also sie räumen dem Kapital das Recht ein, umgekehrt die Nationen wieder zu vergleichen, wo sind die besten Geschäftsbedingungen für mein Geschäft. So haben sich die Staaten das eingerichtet und so haben sie sich dieser Konkurrenz der Kapitale ausgesetzt und lassen sich, wenn du so willst, von denen ausspielen. Weil das ihr Mittel ist, der Staat, die sagen, dann mache ich so einen globalen Multiball hier heimisch und mit dessen Rentabilitätsanforderungen und so weiter komme ich dann den anderen Nationen auf der Welt, in China und so weiter, sie sollen dort Handelsschranken beseitigen. Und heute sieht man, dass diese Form der Globalisierung des Kapitalismus, die die Staaten betreiben, seit 10 Jahren in der Krise ist, sich dieses Geschäft gar nicht mehr einfach so rechnet, dass dadurch immer mehr Reichtum akkumuliert wird und für die Nationen sich die Sache lohnt, sondern die kommen jetzt, zum Beispiel mit dem Trump, auf die Idee zu sagen, ein Arbeitsplatz in China, in Taiwan für Apple und so weiter, das ist nicht mehr ein Zuwachs an amerikanischem Reichtum, sondern ein Abzug. So, das ist die Lage im Moment. Und da will ich jetzt erstmal gar nicht sagen rechts, links, sondern wenn England sagt Brexit, also England first, und die Deutschen sagen, dann kommen aber die Börsenplätze aus London wieder nach Frankfurt, das ist ja genau das Gleiche. Und da sagt einmal die Merkel und in Amerika der Trump. Also das ist dann nicht mehr aufgeteilt nach rechts und links, sondern so geht die nationale Konkurrenz heutzutage.
Du musst jetzt mal sagen, also Konzerne üben Druck auf Staaten aus. Ich glaube, das gibt es. Ja, ich könnte mir jetzt Beispiele vorstellen, aber du müsstest mal sagen, also hältst du das für ein Problem? In welcher Hinsicht? Muss man ein bisschen, weil das ist jetzt so eine stochere Frage, glaube ich. Würdest du daran was kritisieren? Findest du das schlecht?
Ist die Frage an mich?
Nee, an dich.
Achso, das Konzert hat einen Druck auf Staaten ausgeübt. Also, ich würde sagen, ich finde es fragwürdig. Wenn ich sage Druck auf Staaten, ich meine, es gibt so Firmen wie Shell in Nigerien, da die Unheil betreiben oder anderswo. Es gab auch, ich weiß, in Südamerika auch amerikanische Firmen, die da jahrelang tatsächlich Druck auf die Staaten ausgeübt haben. Eigentlich mit Hilfe von der amerikanischen Regierung, da mit dem Shell zu machen. Aber was meinst du das? Oder?
Ja, ich habe jetzt zum Beispiel, was gerade gefallen ist, gedacht, wenn man sich das so überlegt, ja, es gibt Konzerne und die sind riesengroß und von deren Geschäft hängen manche Staaten mehr oder weniger ab. Und dann können die das benutzen, um Druck auszuüben und sich manche Schweinerei zu erlauben. Ja. Da wäre doch irgendwie die erste Frage, warum können die das denn? Weil, dass einer auf einem Haufen Geld sitzt oder auf irgendwelchen Wertpapieren oder auf einer Anlage, mit der man Öl aus dem Boden holen kann, warum kann der damit einen Teil der Welt erpressen? Wie geht das? Das muss doch erstmal davon leben, dass diese Macht, die ja wohl wirklich nicht einfach darin bestehen kann, dass einer einen Zettel Geld in der Hand hat, sondern da muss ja irgendwie auch Macht dahinter stehen. Dass diese Macht überhaupt erstmal verliehen ist. Der macht sich doch was zunutze. Der macht sich doch zunutze, dass dieses Interesse, was vorhin mal kurz angesprochen war, Geldvermehrung, dass das in der ganzen Welt so durchgesetzt ist. Von allen Staaten übrigens auch bei sich selber so durchgesetzt ist. Dass er überhaupt die Macht hat, mit der, ja auch Staaten, aber vor Staaten übrigens Land und Leute, ne, erstmal für sich nützlich machen kann. Und dann hätte ich wenig Mitleid mit Staaten, weil die mögen ja dann damit auch so manches Problem haben. Aber die haben eben Probleme damit, dass sie sich genau das haben sie sich eingerichtet, weil sie sich das zunutze machen wollen.
Muss man mal unterscheiden, ob man mit den Leuten ein Problem hat oder mit dem nigerianischen Staat. Sobald man sagt, dann geht es so schlimm zu, weil der nigerianische Staat nicht genug Macht gegenüber Shell hat. erklärt man mit einmal ausgerechnet diesen Staat, der sich so darum bemüht, seine Leute da wegzuschaffen und die ruhig zu halten und sonst wie, mit einmal zum Opfer und behandelt ihn so, als wäre der eigentlich unterwegs gewesen, auf seine Leute aufzupassen und dann leider sei Esso gekommen und habe ihm diese freundliche Macht aus den Händen gerissen. Das kann ja nicht sein.
Ja,
natürlich.
Vorher hat er irgendwie so geredet von wegen, nach dieser Krankheitsabkommen, dass sich ein Staat irgendwie über alle durchsetzen will. Und also ich weiß es jetzt nicht, wie es jetzt in Amerika steht, aber ist dieses über anderen Staaten stehen wollen, also ist es rhetorisch ein Thema von den Rechten? Also ich habe ein bisschen das Gefühl, es geht immer eher auf so eine Protektionismus-Schiene. Und es dann, was ist dann aber, in, also irgendwie, wir machen hier unser Kram, passt ja auch irgendwie gut zu diesem Eco-Globalismus-Zeug, aber dass dann irgendwie mal so ein bisschen eine Leerstelle bleibt, also dass eben die Konkurrenz zwischen anderen Staaten eigentlich in rechten Diskursen, also die wird eigentlich ausgeblendet. Also ich sehe die immer sehr ausgeblendet. Sehe ich das einfach nicht oder wird da einfach nicht viel zu gesagt? Oder sehe ich da viel, ja,
die, das ist meine Frage. Du fragst, ob Freihandelsabkommen überhaupt vorkommen bei den Rechten?
Zugespitzt, ja.
Tun sie. Wenn du aber sagst, du hast das Gefühl, die machen eher auf Protektionismus. Aber muss man wirklich sagen, wofür steht eigentlich Protektionismus? Das ist nicht der Punkt, wir machen keinen Handel mehr mit den anderen. Ja? Also das ist nicht mehr, wir machen unseren Kram alleine. Sondern auch der Trump sagt, wofür das steht. Der steht dafür, also das steht nicht dafür America alone, also bei sich allein, sondern America first. Und er sagt nicht, wir ziehen uns aus aller Welt zurück, sondern er sagt, der Staat muss seine Macht über die Grenzen und über die Handelsbedingungen dazu benutzen, Bedingungen zu setzen. Das heißt Protektionismus. Ja? Bedingungen zu setzen, unter denen unser Erfolg gesichert ist. Und ja, das schließt ein, dass man will, dass die Firmen nicht dort produzieren, sondern hier, die eigenen. Dass Waren, die in Inland fließen, das Teure tun, damit wir mehr Erfolg haben. Aber schon da merkt man, womit die Staaten da rechnen. Ja? Sie rechnen damit, es gibt ja diesen Weltmarkt, auf dem Waren hin und her fließen und es kommt darauf an, darin einen Erfolg zu haben. Und also gerade der Trump, der redet immer davon und diese TTIP-Gegner auch. Umgekehrt kann man sagen, für die Rechten sind Freihandelsabkommen gewissermaßen noch ein Beispiel für die Hauptsache, für das Prinzip. Dann kann man umgekehrt sagen, auch das letzte Handelsabkommen, dessen Bedingungen sie nicht kennen und nicht verstehen, steht für das Gleiche, weil sie die Hauptsache wissen. Da macht man sich irgendwie von anderen abhängig. Wer bei welcher Sache, wofür, mit welchen Auswirkungen für wen, ist egal. Sie wissen, es kommt ihnen wirklich nur auf die Hauptsache an. Unsere Durchsetzung gegen andere. Dann wird alles Thema.
Steht einem zu, weil die definieren Staat und Volk prinzipiell als Kampfgemeinschaft. Das gilt für die AfD, das gilt für den Trump. Der geht davon aus, die amerikanischen Arbeiter sind die produktivsten auf der Welt, also gehört der Reichtum in die USA. Wenn er woanders landet, muss er geklaut sein. In Europa, vor allem in Deutschland. Die Deutschen stehen gut da mit dem Euro, die Griechen sind faul. Es ist ein Unding, dass wir für die zahlen. Also, wir sind ein leistungsfähiges Volk, die Amerikaner sind eins, jeder ist eins, die Engländer auch. Wenn sich die Rechnung nicht auszahlt für die Nation, liegt es daran, dass Schmarotzer, also Leute, wo die Einheit von Staat und Volk nicht so eine kämpferische Natur ist, wo es halt Laschleute sind, Laschmänner,
ja, dass die sich bedienen zu Unrecht. So und so. Und dann ordnen sie alle TTIPs und alle anderen Verträge und dieses Weltbild ein. Aber das ist erstmal das ursächliche Weltbild, Staat und Volk als Kampfgemeinschaft.
Ich habe nur ein Problem mit diesem, bestimmt schon, nur redet man jetzt eigentlich mehr über die Sache so, ich denke mir mal ein Stück weit vom Begriff vielleicht auch des Nationalsozialismus und hier jetzt Parallelen zu der jetzigen rechten Bewegung, die es in Europa und auch bei Trump gibt. Und dann denkt man, der Hitler mit Autarkie und so ein Kram, wie geht das zusammen? Oder denkt man eigentlich von dem, was es zurzeit an rechter Politik gibt, die ist ja schlimm genug, ne, her? Und da merkt man, sagen wir mal, die rechten Parteien Europas, also ob AfD oder FPÖ oder und so weiter, ne? Die kommen erstmal gar nicht so daher, dass die sagen, der Freihandel ist unser Feind. Das glaubt sowieso nur die FAZ, weil die denkt, der Freihandel, das sind sie. Ne? Also, und die kämpfen dann immer für den Freihandel. Sondern die sagen, es steht doch vollkommen fest, dass unsere Nation, Deutschland oder Österreich, eigentlich so etwas wie einen nationalen Egoismus gegen andere hat. Jetzt müssen wir mal darauf bestehen, dass dieser nationale Egoismus befriedigt wird und nicht ständig durch Rücksichtnahmen auf andere Völker relativiert wird. So, erstens, die reden vollkommen an dem, was da läuft, vorbei. Weil uneigennützig ist keine von diesen Regierungen unterwegs und alle internationalen Vereinbarungen über Ausnutzung von Reichtumsquellen auswärts, über Handelsverträge und sonst wie, sind schon auf den nationalen Nutzen berechnet. Man braucht also schon den Blick, dass man sagt, das ist im Grunde genommen eine einzige Verzichtspolitik. Und von dem Standpunkt aus merkt man dann auch, dann kommt man leicht darauf, dass man behauptet als Rechter, die bisherigen Verträge sind ungerecht. Aber da kommt gar nicht so etwas raus wie Freihandel oder Protektionismus, sondern in der einen Hinsicht, ne, sagt man, das würde dem Vaterland nützen. Und das andere, ja, das würde dem Vaterland nützen. Und das müsste jetzt unbedingt gemacht werden. Und in dieser Hinsicht wäre das Erklärenswerte gar nicht, sind die immer mehr für die eine oder die andere Sache, sondern was ist das eigentlich für eine Denkweise, wie die sich zurzeit in die wirtschaftspolitischen Beziehungen reindenken. Da kommt immer so etwas raus wie, vom Standpunkt der Nation aus ist so etwas wie das Zusammenarbeiten mit den anderen unter den Verdacht gestellt, es würde ständig die eigene Nation zurück und die andere zu sehr in den Vordergrund stellen. Und mit diesem Verdacht wird alles beurteilt.
Noch was? Na gut, okay, dann belassen wir es dabei.